Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 286, heute mit Felix.
Hallo.
Felix hier. Und Felix.
Auch Felix hier. Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo.
Hallo Ingo.
Guck, wir haben schon so lange nicht mehr gesendet, dass ich fast die Anmoderation verkackt hätte.
Dass du fast vergessen hättest, wie die Sendung heißt.
Oder wie du heißt.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Wir machen das ja auch erst seit, keine Ahnung, 300x-tausend Folgen.
300x-tausend Folgen, genau.
Ja, genau. Also von dem her kann man schon mal vergessen, wie das Ganze heißt. Das ist schon nicht
oder
so einfach.
Oder man wird alt.
Das auch. Also mittlerweile, ich kriege jetzt graue Haare im Bart. Also das jetzt ist wirklich...
Oder irgendwo, das ist ein Bart.
Ja, manchmal, genau. Wenn ich mir wieder 5 Tage
wenn
nicht rasiert habe.
Wenn du dich aufpasst und dann zack.
Und,
Überraschungsbart.
Genau, nur vom Rechner rumhänge und rumklopfe hier auf den Tasten, dann wächst irgendwann ein Bart. Ja. Und der ist grau. Das ist
komplett
furchtbar.
Grau oder mehr so Teil?
Nee,
so
nur so ein paar Teile werden grau. So. Da habe ich letztens gedacht, oh Gott, das war vorher noch nicht. Aber es ist bestimmt nur der viele Stress, das ist nicht das Alter, glaube ich.
Du kannst die alle einfach rausreißen, das weißt du.
Das tut weh. Ich rasiere
ja, so
mich lieber, dann sehe ich es auch nicht.
Ein bisschen Morphium und dann geht's los. Kriegst doch eh dann.
Mhm. Ja. Genau, Büschel ausreißen. Aber dafür hat man ja Kinder, die ziehen auch an einem rum und irgendwann reißen sie auch mal die richtigen Sachen raus, glaube ich. Mhm. Kommen wir zum Blast from the Past.
Ha.
Ja.
Kontrolliert Blast from the Past.
Jop, hat funktioniert.
Geil. Heißt, Chapter Mark heißt irgendwie wieder gefixt.
Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es noch kaputt, das werden wir dann am Ende sehen.
Bei der letzten Sendung hat sich irgendjemand beschwert, dass die Chapter Marks irgendwie kaputt waren? Nö, war doch.
Waren die kaputt?
Nee, Chapter Marker war kaputt und wir haben es aber, Felix hat es gemacht, ne?
Ja.
Und ich weiß aber gar nicht, welche Version ich genommen habe. Habt ihr die genommen?
Nee, es gab ja nur eine, weil bei einem der zwei Felixe ist das Chapter Marker Tool abgestürzt.
Stimmt.
So ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe.
Ja, wir haben irgendwas rumgebastelt und...
Dann hat es nicht funktioniert oder so.
Dann hat es nicht, so, ja, genau.
Das heißt, nichts machen, dann geht auch nichts kaputt.
Oder halt doch etwas machen und es geht halt trotzdem kaputt. Und zwar haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, weil das ist natürlich ewig her, ob das in der Pre-Show, in der Post-Show oder vielleicht auch in der Sendung war. Ich habe ja hier so ein Skript. Wenn wir hier eine Sendung fahren, dann mache ich so ein Doit.sh und das macht dann diesen Stream und schaltet die Audiospuren richtig zusammen und
macht einfach das Richtige.
Genau, macht irgendwie das Richtige und da gibt es halt irgendwie so ein Doit.sh und das startet dann irgendwie in Dark Eyes mit der richtigen Konfiguration und dann gibt es hier einen Livestream.
Ja,
und
nice.
Dann sind wir ja das letzte Mal drauf gekommen, wäre eigentlich ganz gut, wenn nicht immer der Ingo seine Passwörter nicht findet für Twitter und Mastodon und irgendwie dann irgendwie das immer ewig geht, bis wir vielleicht irgendwie auf diesen Plattformen ankündigen, dass wir live sind. Eigentlich könnte ich das hier einfach in dieses Skript reinbauen.
Ja, und dann, kannst du das Skript auch noch irgendwie 3 Stunden vorher starten schon mal und mach dann Raid rein.
Ja.
Hört sich nach einem Plan an.
Ja, schwierig. Weil der Rechner läuft halt vorher normalerweise nicht unbedingt.
Na gut.
Aber ich, ja, das, und dann müsste man ja auch wissen, wann und ja, müsste es irgendjemand starten und so. Aber zumindest könnten wir diesen Tweet oder Tut mit Link zum Stream einfach automatisieren, bevor der Stream gestartet wird.
Ja.
Habe ich auch dann irgendwann zusammengehackt. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran, aber habe ich wohl gemacht. Und
ja.
Als ich dann heute hier das doit.sh gestartet habe, hat es leider gesagt hier, also Twitter hat es leider nur auf meinen privaten, auf den Leadname-Account getwittert. Weil.
Da ist, glaube ich, das Problem genau, dass wir keine Handynummer angegeben
haben. Genau, das Problem ist hier auf dem Binärgewitter-Account, dass man hier irgendwie API-Access bekommt, muss man halt erstmal eine Telefonnummer hinterlegen. Und das ist hier, wo jetzt der andere Felix
noch nicht geliefert hat anscheinend.
Noch nicht geliefert hat, da haben wir mal drüber gesprochen, dass er doch das mal tun soll. Und
ich habe doch mal darüber gehasst, wie beschissen es ist mit diesen SMS-Empfang auf Handys.
Ja, genau.
Genau. Genau. Du hast gesagt, du hast so eine SIM-Karte, wo du irgendwie SMS auf machen kannst. Und dann
ich habe auch gedacht, ich habe es gelöst, aber anscheinend nicht. Also ich habe es letztes Mal wieder ausprobiert, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass keiner bekommt mehr SMS. Außer für diese bescheuerten Verifikations-SMS. Und da geht es nur noch auf Handys. Die SIM-Karten sind so eingestellt, dass man nur noch auf Handys
nur noch auf Handys. Ja, ekelhaft. Auf jeden Fall muss man da halt erstmal eine Phone-Nummer irgendwie hinterlegen, dass man da API-Access bekommt. Und lustigerweise, auf meinem privaten Account geht das halt auch nur, also da habe ich logischerweise auch keine Phone-Nummer hinterlegt. Aber da geht das, weil ich halt irgendwann damals TM, als man das einfach noch klicken konnte, halt das mal für irgendeinen Blödsinn geklickt habe und halt da noch so ein Ding sie habe, was ich einfach anpassen konnte und dann ging das. Und dann das andere wäre ja Mastodon, würde man ja jetzt davon ausgehen, ja gut, dann hat zumindest das Mastodon funktioniert.
Genau.
Natürlich nicht. Ingo, was möchtest du dazu sagen?
Ich möchte dazu
Ingo, erzähl doch mal was.
Du hast das programmiert, du hast es einmal getestet und seitdem nie wieder probiert. Und
natürlich
das ist,
nicht.
Ich, genau.
Ich habe sie auch vergessen,
weil wir nicht gesendet haben. Ingo, das ist die Idee. Weil man macht das nur, wenn man sendet. Nicht die ganze Zeit einfach.
Ja, nee, während der letzten Sendung hat mich irgendjemand angemopst, dass hier irgendwie dieses Mastodon doch kaputt wäre. Es sieht irgendwie alles komisch aus. Und ich dachte, na gut, und habe halt das Mastodon geupdatet.
Hast dich wieder überreden lassen, viel zu Quatsch oder was?
Ja.
Ja, habe ich gemacht.
Ja. Ich gehe mal davon aus, ich werde mir das dann irgendwie vielleicht morgen oder so mal anschauen, dass deswegen dieses automagische Mastodieren halt nicht geklappt hat. Aber ich habe.
Aber dafür sehen jetzt diese Logos endlich alle richtig aus auf diesem
voll.
Mastodon, den ich da betreibe.
Ja, top.
Ja,
toll.
Sorry,
ja,
da hat jemand.
Finde ich gut.
Ihr hattet das auch schon mal.
Prioritäten, ja. Es funktioniert zwar nicht mehr, aber die Logos sehen nice aus.
Ja, nee, es funktioniert jetzt gut. Also zumindest der Teil, den der eine Hörer gesagt hat, das sieht scheiße aus. Ich gedacht, ja gut, setze ich mich mal hin, fix das mal, habe das gefixt und dass du gleichzeitig jetzt Probleme hast, das weiß ich auch nicht.
Nee, also ich finde das auch okay, weil Fortschritt ist gut. Und
soll ich jetzt vorher nochmal updaten, bevor du dann deinen Scheiß machst? Oder was schon wieder?
Jetzt einfach nicht mehr updaten, Ingo.
Nee, kannst du updaten und dann werden wir das nächste Mal sehen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Das genau, und vielleicht hat der andere Felix dann geliefert mit dem API-Access für einen Binärgewitter Twitter-Account und dann ist auch
ein richtiger
Account.
Ob ich mich morgen dran erinnern kann.
Ja, vielleicht kann ich dich morgen dran erinnern, vielleicht auch nicht. Werden wir noch sehen.
Ich muss halt da nochmal im Check sein, um das zu machen. Das
ist ekelhaft, sehe ich schon.
Jupp.
Aber ja, genau. Ich habe letztens wieder so einen schönen irgendwie Vortrag von irgendeinem Typen gesehen und eine seiner Messages war halt irgendwie, es ist wichtig, es ist besser, die richtigen Dinge falsch zu machen, als die falschen Dinge richtig. Und ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg und es geht jetzt halt noch 2-3
Iterationen
und dann machen wir die richtigen Dinge auch richtig.
Ja, finde ich okay.
Sehr schön.
Iteration ist auch so diffus, dass es quasi alles sein kann.
Genau, und ich finde, wir sind hier sehr agil und mit DevOps und was sind noch so Buzzwords, sind.
Ja, unsere Sprints gehen immer von allem bis zum nächsten Mal und am Ende wird dann immer versucht, was zu reparieren noch.
Genau.
So, oh shit, neue Sendung. Ja, es passt. Nee, total agil.
Genau. Darum, ja.
Ja, und wir liefern ja auch continuous-mäßig.
Genau.
Ja. In einem neuen Podcast.
Continuous. Naja, ist schon kontinuierlich. Es kommt immer nach jeder Sendung kommt die nächste Sendung.
Ja, ja, stimmt.
Sehr kontinuierlich. Kommen,
ja. Nicht regelmäßig, aber es kommt auf jeden Fall sind wir immer noch da.
Ja. Es ist auch immer das gleiche Deliverable und so. Also.
Ja.
Irgendwann kommt auch der Markus wieder dazu.
Nur,
vielleicht.
Weil mindestens ein Felix irgendwie lange Ferien oder Urlaub oder irgendwas gemacht hat. Deswegen konnten wir einfach nicht senden.
Ekelhaft, Felix.
Große Probleme, ja.
Ja. Von dem her. Also an mir lag es nicht.
Ja.
wollte ich damit nur sagen. Aber bei mir ging es auch nur diese Woche am Mittwoch. Schön, dass es trotzdem geklappt hat. Und der Chat hat noch gesagt, wir sollen irgendwie Predictive AI Announcement machen.
Finde ich gut. Ja, wie wäre es, wenn einfach irgendein Hörer für uns das macht?
Heute der rät
einfach, wann wir mal wieder podcasten.
So, ah ja, okay, na dann. Ja,
das könnte sein. Aber die letzten Mal haben wir immer montags gesendet, ne? Und heute mal mittwochs. Oder wann war es letztes Mal? Früher
das,
waren
das
wir
muss diese Predictive ist echt Human das muss Intelligence erstmal, ja. einfach wissen, ja? Das muss sie quasi könnte, herausfinden.
Genau, das könntet ihr doch mal als Studieaufgabe irgendwie machen. Mal alle Sendungen reinnehmen, gucken, wann sind die veröffentlicht worden und dann daraus wann, genau. irgendwie berechnen, wann könnte die nächste Sendung sein. Fände ich gut.
Ja,
das
ich auch. Du hast doch ein Azubi, oder? Das soll doch mal was mit AI
genau,
machen.
Genau, der kann doch mal was mit AI machen.
Ja, der ist noch nicht so weit. Ich glaube, nächstes Jahr erst. Ja, noch ist der.
Wir haben ja Zeit.
Der noch die Grundlagen.
Ja, der muss bis jetzt dahin kriegst du bestimmt noch ein paar neue Grafikkarten, damit er das irgendwie ausrechnen kann oder so.
Der kriegt jetzt nächste Woche erstmal C beigebracht, damit er überhaupt mal was versteht vom Leben. Und dann,
oh mein Gott, du bist echt ein Arschloch, echt.
Ja. Ja.
Normale Studenten bekommen alle Python und Java, weil das halt nicht so kompliziert ist und so, fickt euch.
Und Ingo so, ich bin alt, hier machen C.
C, wir machen erstmal C und dann danach machen wir wahrscheinlich Python. D, F, ja, genau.
F-Sharp und so weiter. Dann,
ja. Genau, F-Sharp.
Quasi immer weiter.
Vielleicht sollten wir Scala machen oder so. Mhm.
Ja. Nee, einfach mit
Fang doch einfach mit Lisp an. Das ist so,
warum?
Alles basiert ja quasi auf Lisp, du kannst auch damit anfangen. Also wenn du
auf jeden Fall nicht
willst, dass du irgendwas hinbekommst.
Das ist so wie zu sagen, so ja, lern erstmal Latein, bevor du irgendwie eine Sprache lernst,
Deutsch.
Die du auch tatsächlich sprechen kannst. Weil Latein bringt dir ja so viel für die, ich glaube, was sind es, romanische Sprachen oder so, die auf Latein basieren, irgendwie so.
Ja,
so,
zack.
Ja, und wenn du irgendwie was mit Jura oder mit Medizin machen willst, dann brauchst du auch Latein.
Da sind voll viele Wörter, die dann da irgendwo herkommen. Sehr praktisch.
Genau.
Kannst du voll mit angeben,
auch Altgriechisch auf der Party. Oder so. Ich bin dafür, dass die Leute alle Altgriechisch lernen.
Ja,
vorher wird es nix. Gut, komme zum Toten der Woche, oder?
Zum Toten der Wochen.
Zum kontrollierten
Wochen. Und
Wochen,
Tote.
Ja.
Ja, ist denn überhaupt was gestorben?
Ja, ich habe was rausgesucht.
Krass.
Für uns mal wieder eine wunderbare IoT-Cloud-Plattform.
Nein.
Diese Woche Conrad Connect. Habt ihr jemals von Conrad Connect gehört?
Ja, haben wir
was?
Gehört.
Nein.
Ja, natürlich.
Ich habe noch nie davon gehört.
Das ist dieses, also es ist nicht if this then that, aber so ähnlich. Du konntest irgendwie Smart Home Geräte A nach B irgendwie koppeln in diesem Ding da.
Ja, krass. Ingo hat's gehört. Und
ja.
jetzt hilft dieses Wissen leider nichts mehr, weil er ist jetzt tot.
Ja, das haben wir garantiert auch drüber geredet. Bin ich mir
aber warum sollten wir darüber reden? Das ist so ein Quatsch.
Ja, weil ich doch Smart Home Zeug mache und deswegen habe ich
ja, aber warum benutzt du denn so einen Quatsch?
Na, ich habe den Quatsch nicht benutzt, aber es fand ich interessant, dass Konrad sowas macht. Nicht, dass ich das jemals verwendet hätte oder bräuchte, weil ich mache mein Zeug selber auf meinem eigenen System und nicht irgendwo in der Cloud. Wer will das schon? Aber deswegen habe ich es trotzdem gehört und fand es irgendwie interessant, dass Konrad sich da auf diese Wege begibt, aber wahrscheinlich haben sie irgendwie gemerkt, es bringt irgendwie kein Geld und es macht irgendwie keiner und wir verkaufen dadurch nicht mehr und haben es jetzt gestoppt oder keine Ahnung. Oder haben sie
genau gesagt, warum?
Ja.
Ja, das ist quasi alles nur Mutmaßung.
Also steht nichts drin, du kannst nichts sagen.
Die haben nur gesagt, machen sie jetzt dicht bis zum 16. Dezember 2021, also schon relativ zeitnah.
Ja. Ja, blöd halt. Wenn man da Projekte hat, kann man die irgendwie exportieren, aber.
Ich meine, ja, aber in was für ein Format? JSON oder was? Dann hier viel Spaß damit.
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja,
ich glaube, du bist einfach gearscht, wenn du auf das aufgesetzt hast, dann bist du jetzt gearscht.
Als Alternative empfiehlt das Home Connect Plus. Also Home Connect habe ich tatsächlich auch schon mal benutzt, aber Home Connect Plus habe ich noch nie gehört.
Ich kenne nur BitConnect.
BitConnect? Was ist BitConnect?
Erinnert ihr euch nicht mehr an BitConnect? Muss ich das jetzt sagen?
Das ist irgendeine BitTorrent-Börse, die dann gebastelt
wurde.
Nee,
das war
so.
Bitcoin. BitConnect, da gibt's dieses epische Video von dem Dude, ja, auf der Bühne rumhampelt und BitConnect schreit.
Okay, nee, kenne ich nicht.
Ja, ich such das Meme raus.
Das war nicht der Bäumer, oder?
Nee.
Der hat Developers gesagt.
Ich glaube, es ist das hier.
Developers.
Ich habe hier gar kein Audio. Ihr könnt das für, wenn ihr das auch nicht kennt, wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, von was ich spreche, könnt ihr in den Shownotes, könnt ihr nachschauen. Ich habe das Video verlinkt.
Also hier, sie schreiben in ihrer FAQ, why is Conrad Connect not being continued? Und Conrad Electronics, bla 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 bla, undergoing transformation process to become Europe's leading sourcing platform for technical business supplies with particular focus on business customers. Tja, die wollen mit normalen Leuten einfach nichts mehr zu tun haben.
Ah, lohnt sich nicht. AKA, wir haben da Geld rein versenkt, lohnt sich nicht.
Yep. And down the drain.
Ja, schade das. Oh, ja. Gut. Tja, passiert. Ich weiß nicht, ob das jemand benutzt hat, aber viele Leute waren es wahrscheinlich nicht. Sonst hätte es sich wahrscheinlich gelohnt für Konrad, aber jetzt ist es irgendwie vorbei. Und wie gesagt, dieses Home Connect Plus, keine Ahnung, scheint auch eine App zu sein oder wahrscheinlich auch so eine Cloud, wo man irgendwie verschiedene Dinge miteinander, welche Produkte sind kompatibel, muss man sich mal angucken. Also es scheint auch irgendwie was zu sein, wo man so Sachen zusammenstecken kann und das dann in der Cloud läuft. Ja. Conrad Connect. Ja, oder sie haben hier mit Conrad Connect oder mit Conrad irgendwas geschlossen, weil scheinbar gibt es ja auch in den FAQs, sollst du migrieren dahin. Na gut.
Na halt so. Gut.
Genau, auch tot ist I, aber nicht wirklich tot, sondern nur.
Was ist ein I?
Kennst du nicht Wall-E? So ähnlich.
Ja.
Ist das, glaube ich, ja.
Ich habe erst gedacht, das hat irgendwas mit Fortune zu tun, aber hat es nicht, oder?
Nee, und das ist ja auch so komisch geschrieben, also slash I.
Ja, genau, deswegen halt.
E slash ist so ein Betriebssystem für, also so ein auf Android, glaube ich, Android-Basis, also ohne Google-Zeug und so Dinge. Und ich fand schon immer diesen Namen etwas unglücklich. Wir haben damals drüber geredet, das hieß vorher irgendwie länger, ILO oder so.
Jetzt heißt es noch länger, oder was?
Dann haben sie es nur noch I genannt, weil Gründe, Markenschutz, keine Ahnung, irgendwas. Und jetzt heißt es halt Morena.
Wir haben auf jeden Fall ein Händchen für nicht so tolle Namen.
Ja, vielleicht auch das. Also, ich finde Morena, der Name klingt jetzt auch irgendwie wie eine Morene oder so.
Ja, oder irgendwie eine Krankheit oder so. Oh, ja, Morena.
Oh no.
Ja. Das ist doof, nee, der darf jetzt
nicht
rausgehen.
Sorry, heute nicht, ich habe Morena.
Ja, also wie Migräne quasi, Morena. Sorry. Da hat sich bestimmt jemand vorher die Gedanken gemacht und jahrelang sich irgendwie versucht, einen Namen auszudenken, aber dann ist, kommen wir hier.
Und dann ist es doch ein Scheißname geworden.
Ja. Ja, also wie gesagt, I fand ich schon unglücklich. Morena finde ich fast noch besser, weil es wieder ein schreibbarer Name ist. Aber ja, ihr merkt es an den Witzen, die wir gerade darüber gemacht haben, dass es vielleicht auch nicht so ganz praktisch ist.
Ja, bestimmt. Bestimmt irgendjemand findet es gut. Aber zum Beispiel, wenn du solche Sachen hörst wie Lineage, ja, Lineage OS, ja, dann denkst du so, wow, krass, da kann ich mir was vorstellen.
Boah,
aber
geiler
Morena,
Name.
Morena, ja, keine Ahnung.
Joa. Weiß ich nicht, ich habe es tatsächlich auch nie eingesetzt. Weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich auch nicht benutzt, oder?
Nope.
Mal irgendwo drauf geflasht.
Keinen Grund gehabt, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, gibt, glaube ich, weiß nicht, gibt es Geräte vorinstalliert mit diesem Ding?
Also Morena basiert wohl, oder dieses I basiert wohl zu teilen auf Lineage. Von daher, wenn man sowas ausprobiert hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so weit weg davon, mit halt Ersatz-Google-Zeugs drauf.
Oh. Gut, gucken wir mal, ob sich der neue Name für dieses Konzept eignet. Wie gesagt, ich fände es immer noch spannend, egal ob es Lineage oder irgendwas anderes ist, dass man halt Geräte im Laden oder im Internet kaufen kann, die halt vorinstalliert sind mit einem Betriebssystem, was halt entgoogelt ist oder was diese ganzen Google-Services nicht drauf hat, wenn man sich dafür entscheidet. Oder mit, ach, egal ob es Selfish ist oder irgendwas anderes, eben, dass man nicht nur dieses Duopol hat und sagt, ja, entweder kaufst du halt ein Apple oder ein Google-Gerät, sondern dann, dass die Leute eben sich ohne damit stundenlang zu beschäftigen und das Gerät das umzuflashen und irgendwas anderes machen zu müssen, gleich ein Gerät kaufen können, was halt mit einem anderen System läuft oder zumindest ein bisschen anders funktioniert, finde ich schon gut. Gut, ich meine, man könnte sagen, hier dieses Aurora ist von Huawei oder so. Habe ich jetzt tatsächlich aber auch noch nicht ausprobiert. Kann ich nichts zu sagen, ob das irgendwie besser ist, aber das geht ja auch in die Richtung. Ist ja auch ein Android ohne Google sozusagen, weil dürfen sie ja nicht mehr. Ja. Gucken wir mal, was aus Morena wird oder ob wir dann in Kürze wieder an derselben Stelle sind und sagen, ja, haben sie schon wieder.
Jetzt haben sie einen besseren Namen.
Ja. Gucken wir mal. Gut, das waren die Toten der Woche.
Ja.
Oder Wochen. Zumindest haben wir jetzt nichts anderes gefunden. Vielleicht habt ihr.
Ach, gibt bestimmt ganz viele Sachen, die gestorben
sind. Ja, wie gesagt, wir waren so ein bisschen. Wir waren im Urlaub und Arbeit und. Ach, ja, ist halt so. Untoter der Woche. Wir haben einen Untoten der Woche.
Es gibt eine wunderbare News, wenn sich die Leute noch dran erinnern. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran aus meiner Schulzeit. Lovecrack. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Lovecrack.
Nee. Wie?
Doch.
Ja, also vom Lesen würde ich jetzt auch auf sowas tippen, aber keine Ahnung.
Ja, aber was ist es? Was macht es? Was
tut es? Das ist ein Passwort-Cracker-Tool von vor damals, wo also du quasi wo manche Leute ihre ersten Versuche gemacht haben mit Computersicherheit.
Jack the Ripper oder wie?
Doch, ja, genau. Jack the Ripper gab es quasi da auch und Lovecrack war quasi. War so ein sehr einfach benutzbares Windows-Tool, wo du halt quasi sagen kannst, okay, ich habe hier diese Hashes und jetzt go hack that shit. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie alt das Projekt selber ist.
Also Wikipedia sagt, the initial version was released in spring of 1979. Also
1997.
97.
Es sind 24.
Nein, Ingo.
24.
Nicht. Nein. Nicht. Es ist 97.
Sorry. Ich weiß. Ja, nicht ganz.
Ich weiß. Sorry. Es ist einfach so alt alles. Es ist einfach so
alles,
alt.
Was in 19 ist, ist schon komisch alt, ja.
Aber ihr wisst, Matrix kommt bald wieder. Das ist auch aus den 90ern. Ne? Neuer Matrix-Film. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde oder ob es total scheiße ist, aber man muss ihn wahrscheinlich gucken und sich dann entscheiden.
Genau, man muss ihn gucken und dann sagen, ja, nee, war doch nicht, war gar nicht, hätte es eigentlich nicht.
Egal.
Wäre eigentlich besser gewesen, aber es sind halt dann trotzdem alle schon im Kino gewesen und dann, ja.
Ja, aber dann, man sagt dann einfach, zum Glück gab es nur einen Matrix-Film. Kein Problem.
Genau.
Das gab's, wie gab mehr als einen bisher?
Nee, es gab nur einen.
Ja.
Genau. Es wird auch nur einen geben.
Den einen.
Ja, ich finde es total toll, dass sie jetzt zum ersten Mal eine Fortsetzung machen. Mal gucken.
Ja, vielleicht wird es ja was. Und wenn nicht, kann man es ja wieder dann verschweigen. jedenfalls, was ich sagen wollte, wir waren bei Lovecrack das Projekt ist jetzt nach 24 Jahren ist es quasi Open Source gegangen. Aha. Und du kannst dir jetzt quasi Lovecrack selber bauen.
Nice.
Unter Windows. Für dein Windows. Und das finde ich cool irgendwie. Ich weiß nicht genau, was es bringt und warum man das jetzt macht, aber es ist cool.
Aber man kann. Und das reicht ja.
Genau, und mehr Open Source ist ja auf jeden Fall immer mehr gut. Und ja, ist quasi so ein Stück Internet-Vergangenheit, ja, so ein Stück so, wo man sich so dran erinnert, wie toll das war, quasi dieses Tool zu nutzen und irgendwas damit zu machen. Genau. Das war quasi mein Untoter für diese.
Ja, habe ich tatsächlich nie benutzt. Also Jack the Ripper kenne ich noch, habe ich glaube ich auch mal verwendet, aber das kann ich nicht. Aber ist immer gut. Alles Open Source ist immer super. Finden wir gut. Dann kommen wir zu den News. News, 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 News.
Ach so.
Good News, everyone.
Ja, nee. Also.
Wie, nee.
Ihr erinnert so. Euch doch an diese Boston Dynamic Roboter Hunde.
Ja. Yep.
Und da gibt es ja explizit so, du kannst da halt keine Waffen, da gibt es explizit, steht da drauf, du darfst keine Waffen drauf bauen.
Aber sind nicht Boston Dynamic dieser Armeeverein gewesen schon?
Ja, ja, doch, doch, sind sie und okay, so, aber sie haben halt irgendwie so eine Policy aktuell noch, wo dir explizit verbietet, da halt ja irgendwas drauf zu bauen, was schießt. Du darfst sie halt irgendwie so als Transport, also die, was sie sagen ist so, ja, du kannst es benutzen so als Transport-Ding, sie dann Material draufladen kannst und dann laufen die halt neben dir her.
Ja,
okay. Genau, es gibt halt aber logischerweise auch andere Hersteller und einer heißt irgendwie Ghost und der hat jetzt irgendwie diesen ersten Roboterhund mit ja, mit einem Scharfschützengewehr drauf vorgestellt und das halt up, genau, wo es hingeht und ich meine, da kann jetzt Boston Dynamic und vielleicht ein paar andere Firmen, die so Research und Zeug in diese Richtung machen, noch lange sagen so, ja, aber was wir machen ist nicht, aber ja, also das, worauf es rauslaufen wird und sieht man jetzt halt hier wieder mal und weiß ich nicht, finde ich nicht gut.
Ich finde es auch nicht so geil.
Nur weil man es machen kann, heißt nicht, dass man muss.
Ja, oder soll
es halt, ja, ist halt einfach unmoralisch. Also wenn ihr zu sowas Nein sagen könnt, dann sagt doch zu sowas Nein und macht das einfach nicht. Weil muss nicht sein.
Ja. Ja, war natürlich nur eine Frage der Zeit, ne? Aber ja.
Ja.
Finden wir nicht gut. Finden wir nicht gut.
Genau. Muss nicht.
Haben wir auch gute News oder haben wir nur depressive News?
Nee, wir haben nur depressive News. Das Gute war jetzt schon vorbei. Wir hatten quasi geredet über Lovecrack und über
Konrad Connect.
Ach so, nee.
Konrad Connect.
Ja, Konrad Connect war schon gut.
Das Konrad Connect ist schon gut, ja. Dass der Ingo sich daran erinnern kann, er ist schon verrückt.
Bisschen schade. Ja, dann hören wir jetzt auf. Schön, dass ihr zugehört habt.
Wir müssen noch eine positive News. Irgendwas am Ende müssen wir noch
bringen. Yeah. Okay, warte. McAfee. McAfee ist bestimmt positiv. Komm.
What?
McAfee verkauft.
Warte hier.
Nicht?
Crazy Frog.
Crazy Frog.
Nee. Okay, tschüss. Das war's. Nicht?
Nee.
Doch schon, oder?
Gut, nee. Also McAfee, was mit McAfee?
Ja, okay,
also nicht dem Typen, also, sondern der Firma.
Leider,
ne?
Es gibt leider keine lustigen McAfee-News mehr, weil es keinen lustigen McAfee mehr gibt. Es gibt nur noch McAfee-News. Hä? Und zwar die Firma, die wurde jetzt für 14 Instagram verkauft. Kann man das noch sagen? Haben wir immer noch die Bewertung. Was ich mich frage ist, ich habe es dazu geschrieben, müssen wir jetzt Inflation reinrechnen? Weil quasi ja, wann war das Instagram verkauft? Vor, weiß nicht, 5 Jahren oder so?
Nee, mehr,
und,
oder?
Das ist schon länger. Weiß ich nicht, Instagram.
Keine Ahnung.
Das ist schon länger, oder?
Das ist bestimmt mehr als 5 Jahre, oder?
Ja,
ich weiß es nicht. Jahre. 2012, scheiße, fast 9 Jahre.
Siehst du?
God damn it.
Hätte jetzt spontan, hätte ich nämlich auch auf 10 eher getippt. Das ist schon einfach, wir werden alt.
God damn. Jedenfalls, okay, also 10 Jahre, also sagen wir 10 Jahre sind vorbei. Ja. Inflation 3% und jetzt hier dieses Jahr ja viel mehr. Muss man das jetzt mit draufrechnen, wenn man sagt, ein Instagram? Oder sagt man, das ist jetzt einfach so? Oh, ist eigentlich nicht richtig.
Lass uns in 10 Jahren nochmal drüber reden. Ich würde das jetzt erstmal so
hinnehmen. Ja, aber die Sache ist ja quasi, in 10 Jahren ist es ja nur schlimmer geworden.
Ja, und?
Ja.
Okay, also ich würde sagen 10 Instagram. 10 Instagram, 14 Milliarden Dollar wurde McAfee verkauft an einen Finanzinvestor. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass sie diesen Verein zumachen.
Das war vorher, was war das? Das war Intel, ne? Intel hat das Ding vorher gehabt, ne? Oder?
Ich weiß nicht genau.
Ja, ich glaube. Intel hat McAfee irgendwann mal übernommen.
Ja, ich glaube, ja.
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie das jetzt einfach zumachen und das wäre auch gut. Dann wäre es quasi ein weniger.
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das für 14 Milliarden übernehmen und es dann zumachen, ganz ehrlich.
Das wär, also man darf sich doch noch was wünschen hier, oder?
Keine Ahnung.
Gut, ich meine, in dieser News steht auch drin, Konzerngründer beging Selbstmord. So. Aha. Ganz wichtig.
Das ist quasi die zweite jetzt. Also mehr gibt es dazu wahrscheinlich auch nicht zu sagen. Außer die wurden jetzt verkauft und Konzerngründer begehen Selbstmord. Und andere witzige Sachen gemacht, die wir schon drüber geredet haben. Ja. Oder wenige witzige Sachen. Ja, das.
Aber das hätten wir da jetzt als McAfee der Woche auch nehmen können, auch wenn es nicht mit dem McAfee, sondern mit das McAfee zu tun hat.
Ja, okay, dann ziehen wir es halt. Aber wir haben jetzt.
Nee,
es passt halt nicht vorbei. In die Chapter Marks rein. Das geht nicht.
Das können wir nicht tun. Nee. Das ist zu spät. Leider.
Sendung zu starr.
Der Zug ist abgefahren.
Yep. Genau. Jetzt verkauft Finanzinvestor. Ich habe nur gute Sachen von Finanzinvestoren immer gehört. Ja. Die machen quasi alle, dass es glücklich wird, eine große Familie. Alle bekommen dann quasi nochmal einen Bonus und der CEO bekommt weniger Geld und dann ist eigentlich alle glücklich.
Ja, sie sind an Intel verkauft worden und Intel hat es aber wieder als eigenes Unternehmen abgespaltet. Also sie waren vorher schon jetzt wieder ein eigenes Unternehmen, schon ziemlich lange.
Okay, ja, na gut. Aber wahrscheinlich hatten sie trotzdem ein paar Aktien.
Ich weiß nicht so genau, was das heißt, wenn sie das als Unternehmen abspalten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es halt ein eigenständiges Unternehmen ist, was Intel gehört, so. Tochtergesellschaft
so oder Alphabet so. Oder
ja, genau. So. Ich glaube so, aber spielt vielleicht auch keine Rolle, ist vielleicht auch egal.
Ja, vielleicht interessiert sie ja. Okay, ja, das war quasi meine News zu McAfee.
Genau.
Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen von McAfee zu kaufen?
McAfee
zu wie von diesen anderen, falls die von Elvis oder so. Ich würde irgendwas kaufen von McAfee. eBay.
Bestimmt.
Aber wie finde ich das? Das Problem ist, wenn du mit McAfee suchst, dann findest du immer nur diesen Antiviren-Scheiß.
Schwierig.
Wie heißen solche Sachen? Wenn du was von
Merchandise?
Einer.
Merchandise?
Nee, nicht Merchandise. Ich glaube, es ist keine, nicht Merchandise, sondern so Reliquien oder so.
Fanartikel.
Okay. Artikel.
Keine Ahnung.
Nee, weiß nicht genau. Also ja. Wenn du quasi so eine Locke von McAfee oder sowas kaufst.
Unbedingt.
Brauche ich. Ja, weiß ich nicht, sowas halt.
Vielleicht ein Schlüpfer. Ach nee, der war halt seiner Frau.
Ach, nee, vielleicht den von, genau, den er aufhatte, wo er da quasi wo war das, München Flughafen ohne Maske. Ja, genau, den hätte ich gerne.
Ja.
Nein, hätte ich nicht gerne. Eigentlich will ich nicht.
Das ist schon weird flex.
Ja.
So. Wovon träumst du nachts jetzt echt mal?
Tja, jetzt weiß es.
Guter John McAfee Schlüpper. Nee, schnell weiter.
Danke, nein, danke.
Ja, danke, nein, danke.
Google.
Google ist evil.
Ist Sache oder ist irgendwas...
Oh, ich habe keine Ahnung, es gibt irgendwie so ein Antitrust-Filing.
Was bedeutet das? Ist das was Gutes?
Das bedeutet, dass sie vor Gericht sind in den USA und wenn du halt vor Gericht verklagt wirst, dann das Schöne ist, ganz viel von dem Zeug muss halt dann irgendwie öffentlich gemacht werden, so E-Mails und Zeug müssen sie das, wird dann halt irgendwie als Evidence submitted und dann ist das halt irgendwie öffentlich. Und dann ist es halt irgendwie Teil des Public Records und dann kannst du dir das halt anschauen. Und da ist irgendwie ganz viel Zeug drin und stellt sich halt raus, Google hat irgendwie Absprachen mit Facebook und sie wussten halt auch, als sie diese Absprachen gemacht haben, dass das illegal ist und darum haben sie irgendwie eine ganze Sektion beschrieben, was passiert, falls das irgendjemand rausfindet.
Immer gut, so die Sachen aufzuschreiben. Das ist eine super Idee.
Das ist halt immer so ein bisschen so, ja.
Hä?
Smart Move. Aber auf der anderen Seite, jetzt weiß man es halt und vorher hat man es einfach nur vermutet. Oder auch tolle Dinge wie, sie haben wohl dedicated Teams, so ein dedicated Team, was G-Trade heißt und deren Job ist halt irgendwie diesen Ad-Market, den es gibt, halt zu manipulieren, dass da Google mehr Geld verdient. Ihr erinnert euch bestimmt alle an dieses AMP, das Google gepusht hat,
Pages.
Genau, dass die Pages schneller laden und so. Ging es weniger überraschend, was Leute auch damals schon gesagt haben, geht halt darum, dass Google in Kontrolle ist und da Werbung schalten kann und so. und dass sie User tracken können.
Cool,
genau. Das ist ja praktisch. Google hat irgendwie mit Facebook und Microsoft zusammengearbeitet, dass sie nicht irgendwie Privacy-Features bauen.
Okay.
Sind halt irgendwie zu Facebook
und ist es was, und jetzt? Also jetzt weiß man die Sache und jetzt müssen sie irgendwie 12,50 € zahlen aus ihrer Portokasse oder
vermutlich schon, ja, auf das wird es rauslaufen, dass sie halt irgendwie. Und hier ist so ein Twitter-Thread, was irgendwie so die Dinge, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, mal so ein bisschen rauspickt und halt der Link zum irgendwie im ganzen Dokumentzeug, was halt dann irgendwie, ich glaube, mehrere hundert Seiten, 173 Seiten lang irgendwie ist, wo man all diese Details nachlesen kann. Und ja, wie Megfu richtig sagt, vermutlich passieren. Ja, dann werden sie halt irgendwie zu einer halben Million verknackt oder so und dann zahlen sie das halt aus der Portokasse und dann machen sie weiter wie gehabt.
Ja. Das ist ja irgendwie doof.
Bisschen traurig.
Aber ja, gut. Passiert dann auch noch was in Europa oder ist es hier einfach so, oh ja, was auch immer die Amis da machen?
Weiß ich nicht, ob, also
bestimmt. Weiß ja schon, wenn solche Sachen rauskommen, dann ist es ja immer so eigentlich, es ist ja nicht nur in den USA ein Problem, sondern es ist ja eigentlich überall ein Problem. Oder so. Weiß ich nicht.
Ja, natürlich ist es überall ein Problem, aber dann musst du hier vermutlich jemanden finden, der es verklagt für.
Gibt es natürlich niemanden.
Weiß nicht, ob das passiert, also kann natürlich sein, aber ich wäre jetzt nicht, also ich habe nichts mitbekommen, dass das jetzt jemand tut, deswegen.
Nee, aber sie sind in der EU, das war auch gerade erst auf jeden Fall auch bei irgendeinem Gericht vor Gericht gescheitert.
Wer? Google oder?
Ja, Google. Google muss irgendwas zahlen und
wahrscheinlich auch wieder 12,50 €, die sie dann unter ihrem Sofa finden oder so.
Genau. Das ist halt ein bisschen das Problem. Es hat halt.
Da habe ich es doch. Gerade habe ich es gerade gesehen. Da EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe für Google.
Können Sie jetzt kein neues Instagram kaufen, Mensch?
2,4 Milliarden soll Google zahlen.
Ja, das mit Inflation. Instagram mit Inflation.
Ja. Und da geht es aber um Suchmaschinenergebnisse, das ist schon aus dem Jahr 2017, mal wurde die Geldbuße verhängt, die haben dagegen geklagt und haben jetzt auf jeden Fall vor irgendeinem Gericht verloren. Also auch in der EU und auch in anderen Staaten passiert ja was, dann meistens wegen marktbeherrschender Stellung im Suchmaschinenmarkt. Und ich meine, das ist ja dann meistens auch, warum so Antitrust-Verfahren angeleiert werden. Also da passiert zumindest auch bei uns was. Ich tue das hier mal rein, war die News von heute.
Ja, und dann können wir ja vielleicht auch dann gleich die Firefox-News vorziehen, weil, was natürlich auch ist, Google braucht natürlich keine Cookies mehr, weil sie natürlich den Chrome-Browser haben und du dich da mit deinem Google-Account einloggst und dann
reicht das ja, quasi.
Reicht das. Dann brauchst du auch keine Cookies mehr, weil dann weiß Google natürlich auch, wo du überall rumgesurft hast.
Ja, das ist einfach.
Und dann kann uns Ingo ja jetzt erzählen, wir können hier Firefox benutzen und der hat jetzt Farben oder?
Ja, wow.
Ja, war.
Also, im Gegensatz zu davor, wo er nur schwarz-weiß war, oder?
Ja, keine Ahnung, verstehe ich auch
nicht. Ah ja, das erklärt einiges.
Firefox in schwarz-weiß, ja.
Das Internet in schwarz-weiß, ja.
Produkt in schwarz-weiß, toll.
Finde ich sehr gut. nein, also Firefox 94 ist es jetzt, ne? Der aktuellste gerade.
1994.
Nein! Nein!
Wir kommen schon noch 96. Musst du noch zwei Firefox-Versionen warten?
Das dauert nicht mehr lang, glaube ich. Nee. Genau.
Wir sind noch bei Yodeling Yeti in 5 Jahren.
Ja, irgendwann kommen wir dahin. Genau.
Ja, was ist es mit Farbe? Webseiten?
Ja, die Webseiten haben jetzt endlich Farbe.
Geil.
Okay, genau.
Okay, so, krass.
Weird. So ist das jetzt. Also nein, ich habe den neuen Firefox 94 jetzt drauf und als er irgendwie neu gestartet ist, hat er gesagt, boah, man kann sich jetzt irgendwie hier
Farben aussuchen.
Farbe auswählen.
Und welche Farbe hast du dir ausgesucht?
So ein goldbraun.
Goldbraun.
Dings.
Typisch.
Naja.
Ja.
Klar.
So viel, wie er die halt wert ist, ja?
Gold, ja. Braun.
Ja, korrekt. Quasi. quasi mit Goldspray angesprühte braune Substanz.
Wenn man den installiert, fragt er einen so, er kann jetzt irgendwie Farbe und dann ist da eine Menüleiste und die Tableiste und so haben dann irgendwelche Farben.
Cool.
Also sind ist schlicht, dezent, sieht gut aus, kann man sich aussuchen. Ich meine, wenn du sowieso deinen ganzen Desktop irgendwie auf dunkel eingestellt hast, dann macht es auch Sinn, dass der Firefox nicht so hell ist. Finde ich schon gut, dass das einstellbar ist. Und ja, hab irgendwas Dunkles jetzt genommen hier. Passt. Dann Firefox 94 kann jetzt auch unter Linux dieses Tab-Unloading.
Was bedeutet das?
Wenn also Tabs hinten im Hintergrund offen sind und Firefox merkt, dass es zu viel RAM verbraucht und du diesen Tab lange nicht benutzt hast, dann würde er den ausmachen sozusagen, also den nicht mehr im Speicher halten, weil brauchst du offensichtlich nicht.
Okay, wenn krass, du ihn dann wieder davor gemacht,
doch brauchst, wenn du ihn dann doch brauchst und anklickst, muss er halt kurz neu geladen werden.
Okay,
na gut. Ja. Ist also eine nette Möglichkeit, Speicher dann RAM ein bisschen
für Leute,
zu
die keine
sparen.
Tabs zumachen möchten.
Ja, wie ich zum Beispiel. Ich habe drei Firefoxer offen. Jeder hat, glaube ich, 100
eine Milliarde Tabs. Aber jetzt werden die geunloadet. Das ist doch was
ja,
Gutes.
Die werden jetzt
dann kannst du ja noch mehr Firefox aufmachen.
Ja, jetzt kann ich mehr Firefox aufmachen.
Unendlich viele.
Ja. Mhm. Die werden dann einfach, also so viel, wie du Festplattenplatz hast. Oder wo unloadet er das dann hin?
Ich habe auf jeden Fall letztens mal kurz aufgeräumt und ein paar Bookmarks tatsächlich gesetzt und dann hat sich jetzt aber schon wieder, ist leider schon wieder 3 Wochen her, es hat sich schon wieder zu viele Tabs aufgetan hier. Also Tab-Unloading finde ich gut.
Ja,
ist eine super Möglichkeit. Und was auch noch ist, auch die ja, also ein neues OpenGL-Backend wird jetzt benutzt unter Linux, nämlich EGL statt dieses GLX. Soll auch irgendwie schneller, besser, neuer sein. Insbesondere, gut, wenn du auf Wayland aufsetzt. Way, genau. Ist das wohl gut und bedeutet auch, dass wir irgendwie einen Code rausschmeißen können, da jetzt für Wayland und Xorg quasi wieder dasselbe verwendet werden kann.
Das ist doch cool.
Ja. Also schneller, höher, weiter, Tabs werden entladen, Farben sind da in eurem Internet endlich.
Endlich nicht.
Nein, mehr, nur schwarz-weiß.
Und neuere OpenGL-Schnittstelle.
Und ihr werdet nicht von Google getrackt, also.
Ja.
Oder weniger, sagen wir mal weniger, nicht vielleicht
sagen,
auch ein bisschen hochgegriffen.
Weil die Standard-Suchmaschine ist, glaube ich, immer noch
Google.
Google.
Ja.
Und wenn du oben was eingibst, dann schickt das bestimmt direkt an Google oder so.
Bestimmt.
Kannst du aber auch, kannst du natürlich einstellen, umstellen.
Kannst
du
immer alles einstellen.
Das ist auch nicht in allen Ländern so, ne? Also manche Länder haben dann direkt Bing. Ob das jetzt besser ist, kann man sich jetzt
überlegen. Schwierig, aber ja. Vor allem, wenn du Dinge suchen willst und finden willst, aber.
Ja, meine Standardsuchmaschine ist DuckDuckGo, obwohl, also es, manchmal tut es mir schon weh. Also suche ich irgendwas und denke, ich es jetzt mit Google gesucht hätte, hätte ich es direkt gefunden. So muss ich nochmal einen Umweg drehen. Aber also 95% meiner Suchanfragen, 96% laufen über DuckDuckGo. Und funktioniert gut.
Nee, ich
und natürlich hier irgendwie uBlock Origin ist an und Decentralize und mittlerweile aber auch I don't care about Cookies. Echt jetzt, Cookies, Nerven. Klick einfach alles an und dann lösch ab und zu deine Cookies. Das ist schon gut. Was soll's.
Ja, schwierig. Aber ich google halt auch noch. Ich DuckDuckGo nicht. Bin halt auch ein schlechter Mensch.
Ja. Dann kann dich Google auch wieder tracken.
Kann man nichts machen. Ich würde ja gerne was, ich würde das Problem ja gerne lösen, aber kann man nichts machen. Gibt keine Möglichkeit, was zu machen.
Doch, doch.
Nein, Ingo.
Doch.
Geht nicht.
Doch.
Gibt leider keine Möglichkeit. Ich würde es so gerne, aber es.
Das ist wollen. Man muss nur wollen.
Geht einfach nicht.
Ah, Faxen. Das geht schon.
Naja.
Hast es nicht hart genug probiert.
Korrekt.
Wie gesagt, das sind ein bisschen Schmerzen, aber die Schmerzen erträgt man. Man erträgt die mit Fassung und das geht. Man kommt ohne Google klar.
Ja.
Aber vielleicht nicht ohne Google Maps.
Jetzt kommt, was denn hier mit Free OpenStreetMaps? Du kannst ja nicht sagen, dass du das nicht hast.
Ja, das stimmt.
OpenStreetMaps. Und du hast ja auch
das nervt mich zum Beispiel. Das nervt mich in DuckDuckGo. DuckDuckGo benutzt die Apple Maps. Und das ist das. Ich verstehe es nicht. Also, das ist so ein Dreck. Immer noch. Sorry. Das nervt mich tatsächlich. Gut. Nee, da OpenStreetMap ist super. Mag ich. Total gut. Gut. Dann haben wir jetzt über Firefox 94 geredet.
Schön.
Und gesagt, was alles toll ist und dass es jetzt bunt ist und neuer, schneller, höher, weiter. Und benutzt bitte alle Firefox, steigt um. Lasst euch nicht von Chrome, Chromium, Browsern irgendwie hinters Licht führen.
Genau. Nicht auf die falsche Seite ziehen.
Weiter mit weiteren guten News. Und zwar, ihr kennt ja alles dieses Git.
Nee.
Was?
Doch, erzähl mir mehr.
Ja, nee, Ingo kennt wirklich kein Git. Wenn ich mich daran erinnere, wie der einfach so ich habe Sendung veröffentlicht und irgendwie so JavaScript-Files rausgelöscht und jetzt geht die Hälfte der Seite nicht mehr. Warum? Ja, so,
das war eigentlich nicht.
Hat mein Git einfach so gemacht.
Ja, es hat das Git wirklich so gemacht. Ich habe da nichts gelöscht. Sorry. Warum sollte ich das löschen? Warum soll ich da ein JavaScript irgendwo rauslöschen? Da habe ich überhaupt gar keine Motivation zu.
Weiß man nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht.
Kann halt.
Ich habe mich schon beim Committen gewundert, habe gedacht, wer hat das gelöscht? Ach egal, zack, weiter. War ich nicht, wird schon einen Grund haben, weswegen das jemand löscht.
Ja, kann kein Git bedienen, ist die TLDR. Okay. Ja. Aber wenn ihr Git bedienen könnt und einen GPG-Key habt, dann konntet ihr das ja schon immer einsetzen und sagen so, ja, diese Commits sind auch signed. Dann steht da noch mehr euer Name dran am Commit. Dann ist noch klarer, dass ihr hier irgendwie Dinge rausgelöscht habt. Und dann kann nicht irgendjemand kommen und den Commit fälschen. Aber ist halt auch ein GPG-Key, der nötig für ist. Und ja, GPG ist halt schwierig. Will man nicht unbedingt haben, weil kompliziert. Und ab irgendeiner nächsten Version, das ist jetzt halt gemerged auf Master, gibt es die Möglichkeit, auch einfach dein SSH-Key zu verwenden für Commit und Tag Signing und Verifikation. Das heißt, du musst halt nicht einen extra GPG-Key haben.
Ja, gut. Und SSH-Keys haben wir sowieso alle.
Genau.
Haben wir.
Ja.
SSH-Keys sind eh die besseren GPG-Keys.
Genau. Irgendwie so.
Meine E-Mails kann ich damit noch nicht signieren.
Noch nicht.
Das kommt als nächstes, sagst du?
Ja, klar.
Dann brauchen
es gibt
wir
ja schon diese ganzen Frameworks, um dein SSH-Key für Verschlüsselungssachen zu benutzen. Und dann kommt es halt auch für E-Mails dann als nächstes. Und jeder hat einfach seinen eigenen SSH-Key. Es gibt quasi noch einen einzigen SSH-Key, den du nicht jemals benutzen darfst.
Genau.
Und dann ist fertig.
Den musst du auch überall benutzen.
Ja.
Auf allen Servern.
Sinnvollerweise hast du hier zum Beispiel einen für dein Git. Für dein GitHub zum Beispiel.
Ja,
oder
genau.
Dein GitLab. Und der Public Key ist ja eh schon auf der Git-Hosting-Software, also auf deinem GitLab oder auf deinem GitHub. Und dann kannst du mit dem Private Key, kannst du ja dann auch diese Commits, die da auf diesem Server dann sind, ja auch.
Ja, und passenderweise kannst du damit auch die E-Mails dann signieren, die du dann verschickst.
Genau.
Ja, deine Git-E-Mails halt.
Ja.
Okay. Wenn du da wieder ein Format-Patch gemacht hast, dann signierst du es kurz mit deinem SSH-Key, den du eh benutzt.
Ja, überzeugt.
Ja,
finde ich gut.
Läuft
machen wir demnächst.
Genau.
Machen wir das alle.
Wird irgendwann mit irgendeiner nächsten Git-Version.
Ja. Signiert eure Git-Commits damit und eure E-Mails demnächst auch.
Ja, also ob das für E-Mails auch kommt, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Doch,
aber
Felix gesagt.
Habe ich gesagt.
Wird
das ist meine Future Prediction.
Your Prediction.
Ja
finde ich gut. Bin ich für. Also plus eins.
Ist einfach für alles. Und dann, man kann das schon immer alles so drehen, dass es passt am Ende.
Ja.
Können auch Server direkt ihre E-Mails dann signieren, weil sie ja einen eigenen SSH-Key haben.
Voll.
Und du weißt auch gleich, was herkommt.
Genau.
Finde ich gut.
Kannst du ja mehr als eine Signatur ranmachen und so. Kannst du einmal beim Senden und dann kannst du irgendwie der Server, der es geschickt hat und so. Und kannst du das irgendwie verifizieren, so ist wirklich diese Person, war wirklich von
diesen Server. Mail-Server,
der hat so wirklich gesagt, dass seine Festplatte voll ist, zack.
So sad.
Hat immer noch wirklich keiner was gemacht, aber so ist es.
Ja. Ja, nice.
Ja, cool.
Sehr schön. Dann Zeitumstellung, wer hat schon wieder was? Zeitumstellung.
Zeit. Wir lieben Zeit. Es war mal wieder Zeitumstellung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Nope. Es war schon wieder Zeitumstellung von einer falschen Zeit zur nächsten falschen Zeit.
Nein, nee, zur richtigen Zeit.
Ich wollte hier wenigstens beide Parteien abholen. Ja,
ja. Nee, es gibt nur die richtige Zeit, die herrscht jetzt wieder.
Genau, darum heißt sie auch Normalzeit.
Mhm. Genau.
Normal.
Ja, das heißt, das eine ist die Normalzeit und das andere ist die Falschzeit.
Genau, also das ist es mal wieder diese Zeit gewesen. Es kommt dann auch bald wahrscheinlich wieder eine Zeitumstellung oder nicht. Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich eher so, dass sie so, ja, wiederkommt.
Die kommt, definitiv, ja.
Ja, weil
tja, sich warum? Die Regierungen nicht einig sind. Die anderen haben
genau,
alle schon gesagt,
die Regierungen
sie
sind sich nicht einig.
Ja.
Und das größte Problem ist quasi, dass wenn du in Portugal bist, dann hast du, dann ist deine Zeitverschiebung halt voll mega doll. Wenn du
in Portugal hast du so eine andere Zeit als bei uns.
Geh weg. Spanien. Spanien da. Spanien Grenze. Richtig. Spanien, ja. Grenze Portugal.
Ja. Ja. Nee, Spanien.
Ist das nicht das Gleiche?
Nee. Spanien und Portugal haben unterschiedliche Zeitzonen. Ist halt so.
Ich weiß nicht, ob ich das hier behauptet habe.
Spanischer Kontinent da unten halt.
Ja, für
Iberische Halbinsel.
Ich sehe das ja ein, dass das unabhängige Länder sind und so, aber für mich so mental. Das Gleiche.
Das Spanien, also Portugal, Sprachen, zweitens haben sie unterschiedliche Zeitzonen.
Ja, aber das.
Nee, sag mal, was würde dir einfallen zum Unterschied zwischen Spanien und Portugal, wo du jetzt sagst, oh ja, das ist total anders dort?
Ich spreche unterschiedliche Sprachen.
Ja, gut. Und?
Hä, was? Die sprechen da auch hier so einen spanischen Akzent, oder?
Ja, und ich meine, hier in der Schweiz, ne? Hier in der Schweiz sprechen sie auch irgendwie vier verschiedene Sprachen und trotzdem ist alles Schweiz. Also würde ich jetzt als Argument irgendwie nicht zählen lassen, dass es was anderes ist. Nur weil sie verschiedene Sprachen sprechen. Ja,
ach so.
Dein nächstes Argument, was ist anders? Ist beides irgendwie.
Das sind unterschiedliche Länder.
Ja, ja, halt so. Schon, das sehe ich schon ein. Das macht von mir aus, können sie ja. Sollen sie tun, aber.
Ja, das kannst du ja dann für alle Länder anführen. Also ich meine.
Ja,
nee, good andere point. Länder, also wir sind schon anders als andere.
Ja, aber also
Spanien und Portugal nicht.
Nee. Ja, aber zum Beispiel jetzt.
Macht, sorry, kein Sinn.
Nee, aber guck mal, zum Beispiel, wenn du jetzt dir anschaust, was haben wir da? Frankreich und Italien. Ja, die zwei Länder sind unterschiedlich, das verstehe ich, ja? Oder Italien und Österreich. Ja, das sind unterschiedliche Länder, aber diese anderen beiden Länder.
Also Norditalien und Österreich ist jetzt auch nicht groß unterschiedlich. Also wenn
natürlich
ich nach Bozen gehe, ist das weniger italienisch, als es österreichisch ist.
Ja, ich finde, wir können uns darauf einigen, dass irgendwie alles gleich ist, alles.
Jedenfalls, genau, darum ging es ja auch. Darum, genau, also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist quasi, da gibt es einen Konsens. Wir haben immer noch das Problem, Zeit, eigentlich, es ging um was ganz anderes.
Ja.
Es ging um Zeitzonen. Es ging darum, ja, dass quasi schon wieder, um
Zeitumstellung.
Zeitumstellung, genau. Es ging darum und dass es quasi mal wieder passiert ist und dass es
immer noch
wahrscheinlich wieder passieren wird. Und es wird für immer Kacke bleiben und wir werden niemals keine Zeitumstellung haben.
Das würde ich jetzt noch nie unterschreiben. Also ich würde sagen, in 10 Jahren haben wir es nicht mehr. Das mache ich jetzt als Prediction. Kannst du mich drauf festnageln.
Zusammen mit Yodeling Yeti, das ist zu schnell, oder? Yodeling Yeti war nur 5 Jahre hin, das reicht nicht ganz.
Also ich sag, in 10 Jahren haben wir das nicht mehr.
Okay, jetzt haben wir schon 2 Predictions, war meine. Was war meine Prediction?
Ja, du
keine
hast
Ahnung
gesagt, dass du hast irgendeinen Quatsch gesagt.
Hat niemand zugehört.
Achso, ja, okay.
Du auch nicht.
Nicht mehr, ich habe zugehört. Wahrscheinlich. Ich habe auch irgendwas
gesagt,
predicted.
Ja, du hast gesagt, dass SSH-Keys für E-Mails demnächst.
Ah, ja, genau.
Ja.
Ja, und dann schreibst du jetzt alles auf, damit
in 10 Jahren sage ich das auch so wie
irgendwo. Ja. Gut, in 10 Jahren.
Ja,
in
das
zehn
ist Jahren natürlich.
Okay.
Ja.
Ja.
Ich meine, da weißt du, da hat mein Kind Abitur und ist schon.
Dann ist auch scheißegal.
Vielleicht schon fast fertig mit dem Studieren oder so. Ich meine, die studieren heutzutage nicht mehr alle so lange. Da gibt es ja keine Zeit.
Wie lange studiert man noch? 3,5 Monate oder?
Was ja, ist sowas.
Durchschnittssemesterzeit, genau. Jahr, Fertigzeit.
Ich glaube 3 Jahre, nicht? Sowas?
Ingo hat gesagt, die sind alle kürzer jetzt.
Ja, nee.
Ja, aber drei Jahre, hast du einen Bachelor, ne?
Ja, unter drei Jahren kannst du, glaube ich, das haben sie ja mit diesem Bologna.
Klar, schneller, du kannst es doch schneller
also,
machen.
Ja, okay, du kannst, ja, aber, ja, okay, kannst du, stimmt. Ist korrekt, aber drei Jahre ist so normale Bachelor-Studienzeit in Europa nach diesem Bologna-Harmonisierungszeug, was sie gemacht haben.
Das könnte mal wieder jemand UTC vorschlagen, einfach.
Hier der Chat hat Unix-Time vorgeschlagen. Unix-Time
ist auch eine gute
genau
Zeit.
Gleich.
Das Problem ist halt, du kannst keine Zeiten vor 1970 abbilden, was ein bisschen unpraktisch ist.
Brauchen wir nicht.
Davor 1970 gab es nichts.
Okay, halt so. Also ich will die Zeit, die in Portugal herrscht, haben, immer und überall.
Ah, okay, was ist denn die Zeit in Portugal?
Ja, gleich wie in Spanien.
Mann. Echt.
Gleich wie in Spanien, ist alles das Gleiche.
Nein!
Das kann nicht sein. Also in Portugal ist minus 1.
Was ist los?
In Portugal ist gerade 20 Uhr.
Ja,
ist gerade GMT minus 1.
Nee, UTC ist da.
Time Zone. Nee.
Nein, ja. Winterzeit, also GMT minus 1, Junge.
Nee, also hier also Time Zone ist also außer
so.
Haben sie?
Hier, Portugal hat wegen der zwei weit entfernten Azoren zwei Zeitzonen. Tja, schon direkt verkackt, ja.
Die Azoren,
auf den Inseln der Azoren hindurch ist es eine Stunde früher als im Festland. Die Winterzeit ist also GMT minus eine Stunde. Sommerzeit ist GMT.
Ich rede von Portugal, Iberische Halbinsel, nicht von irgendwelchen Inseln, die da nochmal irgendwo außen sind. Es geht um Portugal. Das ist ja, dann kannst du auch sagen, Frankreich hat irgendwie 30 Zeitzonen, wenn du da irgendwie sagst, das Frankreich, was da irgendwie in der Karibik liegt. Also ich meine, da reden wir jetzt nicht drüber. Es geht um Portugal.
Warum? Aber das ist ja alles Frankreich. Das heißt, es ist alles das Gleiche, aber jetzt plötzlich doch nicht. Ingo,
also
schwierig.
Überall Portugal hat auf jeden Fall Winterzeit und Sommerzeit.
Ja.
Aber du kannst nicht sagen, dass sie jetzt die Zeit von Portugal haben.
Doch, ich will jetzt die Zeit von Portugal haben. Jetzt. Jetzt will ich die haben, weil das ist jetzt UTC.
Jetzt die Zeit von Portugal. Hm, schön.
Das kann ich so sagen. Können wir jetzt weitergehen?
Wird es dann für immer irgendwie 20 Uhr bleiben? Oder wie funktioniert das? Wie funktioniert deine Regel?
Ja. Ja, wenn ich mit der Eisenbahn dahin fahre, ist immer 20 Uhr. So.
Was? Aber ja, okay.
Ingo,
was?
Nur deswegen haben wir diese Zeitharmonisierung gemacht,
kannst,
weil irgendwann die Eisenbahn
kannst
kam.
Du jetzt schon nach Portugal fahren mit der Bahn? Von hier aus?
Ja.
Von Berlin nach Portugal?
Ja.
Durchfahren?
Stimmt. Nee, bestimmt. Durchfahren nicht.
Aber umsteigen?
Ja.
Okay, umsteigen, ich guck mal hier. Maps, go.
Ja, mit umsteigen geht es, glaube ich, schon, ja.
Also ich bin ja nach Barcelona gefahren und das war, gut, das war zweimal umsteigen. Einmal hier in Basel und einmal irgendwo in Frankreich. Und dann fährst halt bis Madrid durch und fährst da irgendwie rüber oder so, ne? Kannst du machen.
Das sagst du
mir.
Das
ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem.
Okay, also laut
Paris
Google Maps
zum Beispiel
brauchst du, wenn du jetzt losfährst, einen Tag 17 Stunden, beziehungsweise wenn du ein bisschen später fährst, dann einen Tag 8 Stunden. Aber du musst schon echt umsteigen und am Ende fährst du mit dem Bus.
Was?
Ja. Unibus.
Unibus?
Ja, das ist die Frage nach wo in Portugal vermutlich. Ja, das ist so wie, wenn du dann irgendwo Berlin vom Hauptbahnhof dann halt irgendwo, musst du ja dann auch nochmal irgendwie eine S-Bahn oder eine U-Bahn oder irgend sowas nehmen.
Autobus.
Hm. Oder?
Also so richtig geil ist die Anbindung auf jeden Fall nicht nach Lissabon.
Das hatte ich jetzt auch nicht vermutet, ne.
Aber es gibt immerhin so eine Direktanbindung von Madrid nach Lissabon. Das ist ja schon cool. Aber halt 6 Stunden. Das ist jetzt auch nicht so.
Nicht so prickelnd, ja.
Nee, also, ja, okay, worum ging es nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt schon vergessen.
Warum Deutschland
nicht
mehr.
Es ging um Zeitzonen.
Nee, warum Deutschland nicht mehr für Schnellzüge macht.
Ja. Okay, warum machen wir das nicht?
Weiß ich nicht, weil es Deutschland ist. Weil,
Ja, weil wir Autonation sind.
Ja, das ekelhaft, weil war so geil mit TGV und so, super schnell, bist super schnell von A nach B auf diesen Schnellzugtrassen und dann bist du halt irgendwie in Deutschland im IC, der eigentlich auch vermutlich so schnell könnte, aber weil der halt irgendwie auf Popeltrassen fahren muss, kann der halt irgendwie nur so, fährt der halt irgendwie nur so 150 oder so oder so knapp so unter 200 gleich. Und das halt
der könnte schneller.
Ist halt lame.
Ja, wir haben schon so 3-4 Strecken, wo er schneller fahren kann, aber.
Ja, es gibt so, aber es ist halt nicht genug. Es muss halt mehr. Es muss halt
not
mehr.
Good enough.
Ja, aber demnächst ist ja Stuttgart 21 fertig und dann.
Ja, und dann fährst du von Berlin besonders schnell nach Lissabon oder was ist dein Plan?
Nee, aber du bist dann schnell in München und schnell von München kommst du dann irgendwie schnell nach Stuttgart und von da.
Ja, du machst es dann wie quasi diese ganzen Weltraumobjekte, die dann quasi einmal um die Sonne so rumfliegen und dann die Geschwindigkeit mitnehmen von der Anziehungskraft.
Ja, genau.
Und dann um Stuttgart rumgeflogen.
Macht
12.000 Gamma.
Kommen wir wieder zu Sachen, die wir auch nicht besser können.
Erzähl mir mehr.
Nämlich Curl, Bash, NPM, irgendwas.
Wart jetzt. Das ging hier um folgende News eigentlich.
Ja.
Kommt sie später nochmal? Ach so, genau. Wir ziehen das mal nach vorne. Und zwar hier. Unbekannte infiltrieren Paketmanager, NPM und verseuchen Tools mit Chartcode.
Nicht
nein, gut. Doch. Oh.
Was? Oh. Das gab es öfter
passt
mal wieder.
Passt auf eure Sachen auf.
Ja, aber die Sache ist, wie passt ihr darauf auf? Ja.
Kein NPM, kein Node, kein JavaScript.
Keine, einfach alles selber schreiben.
Ja.
Alle
nur plain JavaScript und nur ganz wenig und der Rest schönes HTML, bisschen CSS und fertig.
Genau, HTML,
nicht einfach
CSS.
Gedankenlos irgendwelche Sachen in seine Programme tun, die man nicht regelmäßig checkt.
Ja, okay, also quasi, es gab mal wieder Angriffe auf die Supply Chain, hat jetzt den tollen Namen Supply Chain Attacks, quasi wo welche Library-Abhängigkeiten von Angreifern von Unbekannten gekapert wurden und dort dann über die Abhängigkeiten Chartcode mit injiziert wurde in die in das übergeordnete Projekt, wenn es quasi die Library geladen wird, dann passieren irgendwelche Sachen, die nicht nett sind. Was waren da jetzt für Sachen? Was sind da passiert? Trojaner, glaube ich, oder so.
Bestimmt irgendwie Bitcoin Mining oder so.
Warte, was steht hier? Bla 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 bla.
Oder was?
Mit Chartcode infiziert.
Chartcode. Guter alter Chartcode.
Chartcode.
Ist nicht jeder Code ein bisschen Chartcode?
Ja, je nachdem, wie schade es drum ist.
Ja, ist meistens so ein bisschen so, also.
Ein bisschen Sadcode auf jeden
Fall. Ja, voll.
Genau, das war, wurde quasi entdeckt und dann wurde es repariert, in Anführungszeichen, indem der Chartcode heruntergenommen wurde, aber ja, diese Sachen kommen halt immer wieder hoch. Hier ist es quasi passiert, indem die Accounts, die diese Pakete gemanagt haben, übernommen wurden über irgendeine Art. Entweder das Passwort gestohlen, erraten, irgendwie irgendeine andere Weise gefunden und dann entsprechend wurde es genutzt, um die Library zu updaten und mit diesen neuen Features zu versehen. Genau, das passiert, der Chartcode wird ausgeführt, wenn du die Library lädst, so ich es verstanden habe. Passenderweise habe ich hier einen Artikel. NPM install is curl pipe bash. Es geht quasi darum, es geht um ein Feature von NPM oder von einem Paket, wo du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, nachdem die Library installiert wurde. Das Ganze nennt sich Post-Install, ist quasi ein Feature, wo du beliebig irgendwas rein tun kannst, auch als Library-Maintainer natürlich. Und dieses Feature wird wohl gerne auch genutzt, um Chartcode dann über solche Libraries zu verteilen. Ich weiß nicht, ob es bei dem anderen, bei der Library auch so war. Ist aber wohl relativ problematisch, wenn du nicht möchtest, dass quasi dein Computer geowned wird, nur weil du NPM Install und eine Library gemacht hast. Und es gibt eine Möglichkeit, über die Config diese Post-Install-Skripte zu deaktivieren und dann kann man sich ein bisschen sicherer machen. Das ist dann npm config set ignore scripts true.
Die Frage ist dann halt, was alles bricht, wenn du das machst, ja, ne?
Das ist eine andere Sache.
Das hat so Paket installiert, aber funktioniert dann halt doch nicht. Weil
leider doch nicht, weil er da irgendwelche komischen Sachen in dein Home-Verzeichnis geworfen hätte.
Oder weil er die Hälfte des Library-Codes halt irgendwie on Post-Install für dich generiert oder irgend sonst so ein Blödsinn.
Hm. Aber nach Install seid ihr eigentlich fertig sein mit Install. Also ich weiß ja, wie es ist.
Sollte, das schöne Keyword hier ist, sollte. Mhm. Ja.
Na gut, schwierig. Genau, wollte ich nur einmal quasi darauf ansprechen, falls ihr das nicht gewusst habt. Jetzt wisst ihr es. Und jetzt könnt ihr euch eine Runde schlecht finden, jedes Mal, wenn ihr Install drückt.
Ja, zu Recht. Ja.
Okay.
Gut, dann Computer und Katze und Hunde. What?
Computer und Machine Learning und Katzen und Hunde. Und zwar geht es um automatische Bilderkennung. Und es geht darum, dass AI immer noch nicht so intelligent ist, wie man sich das wünschen wollte. Hier geht es jetzt quasi um einen Angriff auf die Bildverarbeitung, der bestimmte Eigenheiten von dieser Bildverarbeitung sich zunutze macht. Nämlich, dass zum Beispiel, wenn du so Bilder verarbeitest, dann ist es immer so, oder das ist in den meisten Fällen so, nee, eigentlich immer. Das ist quasi immer so, also Teil des Workflows, dass dieses Bild, was du hast, dass es erstmal runterskaliert wird. Und dieses runterskalierte Bild wird dann für das Trainieren von Informationen oder für das Erkennen von Informationen verwendet. Und hier gibt es quasi im Heise-Artikel so ein bisschen Beschreibung, was das Problem dabei ist, nämlich, dass man halt bestimmte Bilder groß anders aussehen lassen kann, als wenn sie dann runterskaliert sind. Und ist auf jeden Fall ganz spannend, das zu wissen, dass es dieses Problem gibt. Und bis echte künstliche Intelligenz irgendwas intelligent machen kann, ist, glaube ich, noch ein bisschen hin.
Wenn's quasi bis dahin brauchen wir doch, wie heißen die, diese Monkeys,
die Mechanical Turk.
Ja, nicht Mechanical Turk, genau.
Ja.
Leute,
doch, die sich Bilder
angucken. Leute statt AI benutzen. Na gut.
Also schon lustige Attacke, irgendwie Bilder zu generieren, die halt beim Downsampling halt dann wieder ein anderes Bild geben.
Ja.
Schon. Aber eigentlich, also, ja, eigentlich ist es auch recht offensichtlich, dass sowas geht. Wenn du dir halt überlegst, wie ein Downsampling funktioniert, dann kannst du das auch irgendwie
vielleicht
umkehren.
Vielleicht ist halt auch die Downsampling-Methode dann nicht die richtige, wenn man solche Angriffe versucht zu vermeiden. Weil es gibt natürlich verschiedene Arten, wie du ein Downsampling machst. Und wenn du halt dich für diese eine entscheidest, die halt besonders angreifbar gegen solche Probleme ist.
Ja, das Problem ist halt, dass vermutlich kein, das ist nicht etwas, woran du
denkst.
Beim normalen Downsampling halt irgendwie drauf optimierst oder so, dass das halt möglichst random ist oder so.
Dass du da wirklich, dass dein Downsampling halt
Weil normalerweise ist es ja halt auch egal. Es ist halt nur genau in diesem speziellen Fall ist halt tatsächlich ein Problem, sonst ist es dir ja immer egal.
Ja.
Vermutlich. Tja.
Ja, auf jeden Fall wollte ich es quasi einmal ansprechen, hat ein bisschen zu diesem Security-Krams davor gepasst. Ein bisschen.
So ist halt. Ja. Bei der nächsten News habe ich gerade kurz gelesen, da steht gitloses Python. Ich habe gedacht, was, gitloses
Python? Nee, da steht nicht gitloses Python.
Endlich. Ingo kann, kann Python auch benutzen, weil es kein Git mehr drin.
Ja. Nee, doch nicht. Kein gitloses Python.
Nicht gitlos, was? Ist chilllos.
Ja, erzähl mir mal mehr darüber. Was ist los? Wer hat wen los?
Okay, also. Es ist die Zeit gekommen. Python,
es ist deine Zeit angekommen.
Ingo.
Nee, was?
Böse. Alle Leute auf dieser Erde haben ja ein Problem mit Python. Ja. Das ist der Global Interpreter Lock.
Ach so.
Alle wissen genau, was das Problem ist und wissen, dass sie es nicht haben wollen.
Genau.
Deswegen müssen wir nicht weiter darüber reden,
ist ja klar. Nee, was es ist, ist, Leute schreiben scheiß Python-Code und der performt dann nicht. Und dann sagen sie, ja, da können wir leider nichts machen, das Problem ist hier und Python, das Problem ist Python und dass sie hier einen Global Interpreter Lock haben und nicht, dass ich scheiß Code geschrieben habe.
Ja, genau. Easy.
Genau.
Genau, jetzt haben diese ganzen Leute ein Problem. Denn es gibt einen Python-Entwickler namens Sam Gross, weiß nicht, der sich diesem Problem angenommen hat. Und er hat jetzt quasi ein Python-Fork implementiert, also in seinem Fork Nogil die verschiedenen Notwendigkeiten implementiert, damit Python keinen Global Interpreter Lock mehr benötigt, sondern das Ganze über verschiedene andere Wege Global Interpreter Lock loslösen kann. Und es ist soweit, dass es verwendet werden kann, also sein Branch. Und alle Leute lieben es offensichtlicherweise, weil alle Leute genau wissen, was der Global Interpreter Lock ist und warum sie es nicht haben wollen. Und vielleicht kommt es bald in Python rein, dass du dieses große böse Global Interpreter Lock Monster nicht mehr hast.
Willst du erklären, was es ist?
Nö, eigentlich nicht. Ich dachte, das wissen alle. Und alle wissen, dass es doof ist.
Okay, also der Chat sagt, er will es haben.
Was?
Nee. Er will das Chill haben was? Und
aha, ja.
Nicht. Okay. Achso, er braucht den, oder was?
Ja.
Stimmt, es gibt natürlich immer die Leute, die sagen so, nein,
breaks my workflow.
Mein Workflow kaputt. Genau. Das kannst du nicht mehr zwingen.
Fair. Wer sucht einen XKCD raus? Ingo.
Ja, den haben wir schon Ingo. Ganz oft.
Ja. Kannst du trotzdem noch mal raussuchen.
Muss er seine C-Extensions neu schreiben. Fair. Okay, alles
genau.
Klar. Na gut.
Genau.
Was ist es denn jetzt?
Also, Anna Felix, du kannst es bestimmt gut erklären.
Mach mal einen Klärbär.
Nee, ich kann das nicht gut erklären, aber ich kann es mal versuchen. Global Interpreter Lock heißt, dass zu jeder Zeit nur immer eigentlich ein Thread von Python läuft. Also, wenn deine Python irgendwie App irgendwie parallel läuft auf irgendwie Multicore, macht sie das nicht wirklich, sondern es gibt halt so ein Global, wie der Name halt sagt, so einen globalen Lock, und der muss, bevor irgendetwas läuft, muss er sich halt immer diesen globalen Lock holen. Das heißt, wenn du irgendwie mehrere Dinge hast, die in parallel laufen, laufen die nicht wirklich in parallel, sondern er holt sich halt einfach den Lock, führt ein bisschen aus, gibt einen Lock zurück und irgendjemand anders holt sich den Lock und führt ein bisschen aus. So super vereinfacht. Und es hat halt so ein paar Vorteile, weil es halt super einfach und da sind wir auch beim Chat, der seine C-Applikation nicht, seine C-Extensions nicht neu schreiben möchte. Wenn du halt dein Interface zum Beispiel zu C ist, das halt irgendwie super easy, weil zum Zeitpunkt, wo du dann halt irgendwie im C bist, kannst du halt irgendwie davon ausgehen, dass niemand anders die Python-Objekte verändert. Und es hat halt auch sonst so ein paar Vorteile, weil es halt, es macht das Ganze halt ziemlich einfach, weil sobald du irgendwie richtiges Multithreading machst, werden Dinge halt kompliziert, weil Dinge von mehreren Orten gleichzeitig zugegriffen werden können und so, und dann brauchst du halt irgendwie
Locking
und irgendwie Reference Counting und so, weil wenn das Objekt am einen Ort noch gebraucht wird, aber am anderen Ort nicht, dann kannst du es nicht schon direkt aufräumen, sondern erst, wenn es halt wirklich nirgends mehr gebraucht wird und so. Ist alles dann nicht so einfach. Und das auch
genau.
Ja,
das ist schwierig. Ich glaube, es ist gut beschrieben, ja. Also Quintessenz ist, der Interpreter kann immer nur von einem Thread gleichzeitig benutzt werden, egal wie 4000 Millionen Threads du hast.
Genau.
Das heißt, wenn du quasi irgendwas tun willst, immer nur einer. Und das ist natürlich doof. Und da kann man immer sagen, dass Python so langsam ist.
Das ist, ob das doof ist, ist halt auch so eine Frage. Also
es ist halt eine Designentscheidung, aber die Designentscheidung ist von vielen in Frage gestellt.
Genau, die Frage ist ja dann immer, wie skalierst du? Was du ja machen kannst, ist, du musst es halt wissen, wenn du eine Applikation baust. Aber was du ja beispielsweise machen kannst, du kannst deine Applikation halt irgendwie in eine Art schreiben, wo du zum Beispiel irgendwie so einen Worker hast, der irgendwie Dinge aus einer Queue bekommt und so. Und jeder Worker kann halt als eigener Python-Prozess laufen. Und bam, hast du Problem gelöst mit Global Interpreter Lock, weil jeder.
Ja, weil du halt Multiprocessing machst.
Genau, jeder Interpreter hat halt dann seinen eigenen, seinen eigenen Global Interpreter Lock. Und ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie du Dinge baust. Und es gibt hier dieses tolle, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das da drunter verlinkt, aber ich habe jetzt gesehen, dass auch im Dokument, im Blogpost verlinkt, der Sam, der hier, glaube ich, viel von dieser Arbeit gemacht hat, und dieser andere Dude? Weiß ich nicht.
Der andere Dude.
Anderer Sam.
Ich glaube, der war noch so ein anderer.
Bebo.
Auf jeden Fall gibt es irgendwie es gibt so ein Google Doc, was Python Multithreading Without Chill heißt. Und das, darin gehen sie halt auch ein bisschen auf die Trade-offs ein, was das bedeutet. Und es ist natürlich nicht. Ja, ist natürlich nicht alles unbedingt besser, wenn du das nicht mehr hast. Es hat auch irgendwie ein Risiko. Und das macht das Ganze halt irgendwie komplizierter und
aber er sagt, dass es sich, also er will quasi in diesem Google Docs beschreiben, dass es zwar komplizierter wird, aber es trotzdem es immer noch wert ist, das zu verfolgen.
Ja, ich glaube, das ist schon so, genau, dass sie das machen wollen. Es ist halt die Frage, ob das passiert, ob das genug Leute auch so sehen. Genau, aber beispielsweise eben hier Extensions, die in C geschrieben sind, musst du halt irgendwie neu kompilieren und je nachdem, was du da gemacht hast,
auch anpassen.
Ja. Auch anpassen, genau.
Ja, deswegen für immer einfach auf alten Scheiß bleiben. Genau. Keine Probleme.
Ja, der Chat hat ja auch gesagt, sie benutzen eh noch Python 2, also alles kein Problem.
Ah ja, dann ist
dann ist in Ordnung. Wenn irgendjemand im Internet noch Python 2 benutzt, dann brauchen wir das nicht.
Dann ist echt, also ja, dann einfach selber schuld. Kann, ja. Da wird es auch nicht weggehen. Also Python 2 wird nie ohne Global Interpreter Lock kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja,
außer jemand Prediction.
Ja, ich mache da auch eine 10 Jahre Prediction. In 10 Jahren werden wir kein und ja.
Ja, okay. Aber bald haben wir dafür in FreeBSD die Möglichkeit, Universal Second Factor Keys zu verwenden.
Genau, wir haben vielleicht hier auch schon ja drüber gesprochen, OpenSSH kommt ja mit dieser Option, dass man halt diese Universal Second Factor Hardware Tokens verwenden kann in SSH, das heißt irgendwie, du hast beispielsweise dein SSH-Key plus halt ein Second Factor Token und brauchst dann halt beides, um dich einzuloggen. Du kannst ja diese Dinger beliebig kombinieren. Du kannst sagen, ich brauche irgendwie ein Passwort, ein Key und ein Zertifikat. Oder du kannst sagen, ja, nur ein Zertifikat reicht oder nur ein Key reicht. Oder du kannst es halt da beliebig zusammenschachteln. Und eine dieser Optionen ist halt dieses Universal Second Factor. Und da das jetzt ja in OpenSSH drin ist, muss man das nur noch enablen. Und das jetzt im nächsten FreeBSD-Release wird das dann standardmäßig enabled sein, weil FreeBSD shippt OpenSSH halt als Teil der Base und nicht irgendwie als Paket. Stimmt so halb, du kannst das Paket halt auch installieren, wenn du einen neuen, aber wenn du einen neuen OpenSSH-Server beispielsweise haben willst. Aber viele Leute standardmäßig benutzen natürlich das, was einfach mit dem System mitkommt. Und darum ist es gut, wenn da die coolen Features an sind. Dann muss man nämlich nichts machen, dann kann man einfach seine Config und sagen, ich hätte hier gerne Second Factor und los geht's.
Finden wir gut.
Finden wir gut.
Auf jeden Fall, sehr nice.
Ja.
Genauso wie Master Keys von der PS5 finden wir auch gut, oder?
Ah, ja.
PlayStation 5.
Du darfst aber nicht mehr es updaten, gibt. Ne?
Aber gut. Je nachdem. Also es sind wohl, also keiner weiß ja irgendwas Genaues. Aber es scheint so, als gäbe es die ersten, den ersten Durchbruch, würde ich es jetzt nennen, beim PlayStation 5 Unlocking. Ich weiß nicht, wie darf man es nicht nennen. Oder Jailbreaking. Genau, gibt es quasi die ersten, die ersten Ansätze wohl, um die PlayStation 5 zu jailbreaken. Das heißt, dass du dort gegebenenfalls unsignierten Code starten kannst. Unter anderem hat Fail Overflow, was quasi ein Hacker aus der PlayStation-Szene ist, hat geschrieben, dass sie die symmetrischen PS5-Root-Keys haben, also quasi auf der untersten Ebene die Schlüsse, die verwendet werden, um alles andere danach dann zu verschlüsseln und zu signieren. Und wenn dem wirklich so sei, dann wäre das auf jeden Fall keine gute Nachrichten für Sony. Vielleicht ganz gute Nachrichten für alle Leute, die was anderes auf ihrer PlayStation machen wollen, als PlayStation-Spiele spielen.
Ja, cool.
Genau. Ist auf jeden Fall interessant. Solche Jailbreak-News sind immer gut. Problem ist quasi, dass du eigentlich immer noch nicht so richtig eine PlayStation 5 kaufen kannst. Das ist quasi das einzige Thema. Bei der PlayStation 4 war das gut, es war relativ spät und dann kannst du quasi auch eine PlayStation kaufen zu dem aktuellen Zeitpunkt. Ich würde jetzt schon gerne PS5 kaufen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das gerade kann.
Schwierig.
Ja. Wir wollen doch eh dieses Valve-Ding haben demnächst.
Wollen wir das?
Ja. Wer will schon noch eine PlayStation?
Ich würde gerne eine PlayStation haben.
Ihr wieder.
Ich wieder, ja. Ich habe vor kurzem erst eine PlayStation 2 mit Free Mac Boot ausgestattet und das war schon eine tolle Experience, muss ich sagen. So wie damals. Aber es funktioniert.
Sehr cool. Ja, wenn man keine anderen Hobbys hat.
Nee, das war super nice. Das war ein cooler Abend. Dann noch ein bisschen was ausprobiert. Ein bisschen Spaß gehabt. PlayStation 2 ist wieder in den Schrank gelegt.
Für die nächsten 10 Jahre.
Nee, immer wieder kommt die mal raus. Also wenn man sich das so anschaut, sehen die Spiele nicht so super beschissen aus. Sehen halt schon ein bisschen eingestaubt aus, aber es geht.
Ja, gut, ja. Also ich meine, ich habe ein Gamecube.
Ja, ungefähr gleiche also Qualität von dem.
Also ich meine, ja. Und die Spiele drauflaufen halt auch und sehen halt aus, wie sie aussehen, aber es funktioniert halt.
Genau, macht trotzdem Spaß.
Macht halt trotzdem Spaß, genau.
Genau, also für alle Leute, die sich überlegt haben, eine PlayStation 5 zu kaufen, haben vielleicht jetzt einen Grund mehr. Oder die sich vorher noch nicht überlegt haben, haben sie jetzt vielleicht auch trotzdem einen Grund.
Nee, also macht mich gerade nicht an.
Ich weiß auch gar nicht, was für Spiele gibt. Gibt es überhaupt irgendein Spiel für die PlayStation 5, wo du
also
sagst, oh ja.
Ich würde dann eher mir irgendwie so eine VR-Brille holen, glaube ich, statt eine PlayStation 5.
Nee, ich mag das nicht. Krieg Kopfschmerzen.
Ja,
keine
Kopfschmerzen.
Ingo soll sich keine VR-Brille holen, weil Makefu von Kopfschmerzen bekommt.
Sounds legit. Ich habe gesagt, ich würde es nicht machen, weil ich krieg davon Kopfschmerzen.
Okay.
Nee, das kann man nicht so rüber, weil
ich habe am Wochenende ein bisschen in VR gespielt und das ist schon cool. Ich mag das. Ich habe Tischtennis gespielt. Das sah wohl selten bescheuert aus. Und so mit Laserschwertern auf so Dinger rumhauen, das war auch witzig. Und sehr anstrengend, wenn du das eine Weile machst, da weißt du, was getan hast.
Okay.
Ja. Wie ist es? Irgendwas, also Saber aber nicht Lightsaber.
Beat Saber. Hm? Beats ist Beat Saber, ja, das Beat mit Saber. Musik.
Ja, genau. Ja, ja genau. Das musst du, zur Musik musst du die Dinger ja. zerhauen. In der
ich glaube, das ist immer noch so das VR.
Das ist irgendwie Ding. War cool.
Ja, also auch zu Recht, aber.
So. Ja. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich mal ein bisschen Geld übrig habe, dann hole ich mir so ein Ding. Auch die Kinder fanden es gut, also sah schon witzig aus.
Ja, nee, okay. Also
ist also das wird mich halt wesentlich mehr anmachen als die PS5, aber gut, okay.
Sorry. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was es da gerade für Spiele gibt. Also ich habe jetzt gerade hier mal geschaut, aber das sind alles irgendwie Spiele, die es schon gibt. Auch für die PlayStation 4 und für die ganzen Computersachen und so. Deswegen weiß ich nicht.
Es gibt doch bestimmt so eine PS5-Exclusive-Liste. Keine Ahnung.
Bestimmt gibt es das irgendwo.
Current and upcoming PS5-Exclusive, the complete list. Gran Turismo 7?
Keine Ahnung, es ist halt wie alle Gran Turismos.
Ja, aber nicht 7. Du kannst
eine Zahl mehr haben. Okay, natürlich. Dann gib her.
Horizon Forbidden West?
Ja, das ist aber noch nicht draußen. Das ist erst 2022 geplant.
Ja.
Das kommt noch. Vorher kriegst du sowieso keine PS5.
Ja, okay, nice. Fair. God of War Ragnarök kommt raus. Aber das kommt ja auch irgendwann erst
aber
raus.
Aber ja, ich glaube, draußen ist noch nichts so wirklich, was exklusiv ist. Also viele, also alle auch hier. Ja. Hier Gran Turismo 7 kommt erst nächstes Jahr. Also gut, nächstes Jahr ist auch schon bald. Wir haben auch schon
fast November.
Mitte November.
Ja.
Also
ist eigentlich nur noch Weihnachten jetzt dazwischen.
Genau.
Gut.
Ja, dann, gut, das heißt, sind wir uns eigentlich alle einig, dass man es nicht braucht.
Ja, ja nee. Genau. Aber man kann es jetzt vielleicht hacken in ein paar Wochen. Und dann
wird es besser, aber man hat immer noch keine Spiele.
Ja, aber kannst Linux installieren und.
Genau, kannst Linux drauf tun, ist alles super dann.
Bitcoins rechnen oder so.
Kannst du einen Laptop holen. Kannst auch Linux drauf tun.
Ja, okay, fair.
Ja, keine Ahnung.
Gut, also PS5
wissen wir nicht, aber genau, das brauchen. Ihr wisst Bescheid, genau.
Ja, genau. Also da wissen wir nicht, was brauchen wir, aber das nächste brauchen wir Grafana On Call.
Weiß ich nicht, ob wir es brauchen, aber Grafana hat es irgendwie, die bauen jetzt irgendwie Features rein.
Die müssen Geld verdienen.
Die müssen irgendwie Geld verdienen, ja, das habe ich mir auch gedacht. Die müssen jetzt Geld verdienen und die haben jetzt so ein Grafana On Call, wo du halt irgendwie so ein weil sie Dashboards können, kannst du da jetzt irgendwie so Dashboards und so Incidents Scheduling und Escalation Chains und Zeug bauen wohl? Mhm. Dann hast du irgendwie einen Überblick, was halt irgendwie deine Support Org irgendwie macht und was die Tickets für einen Status haben und kannst irgendwie Tickets anlegen und irgendwie sagen, wer das machen muss und
kannst du Alerts haben und die acknowledgen oder kommt es noch von oder gab es das davor schon?
Also ich habe mich ja gestern erst rumgeschlagen mit Grafana Alerts. Irgendwie habe ich es nicht so hingekriegt, wie ich haben wollte. Also es ist irgendwie und dann hast du ja noch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du Alerts machen kannst, auf die alte oder jetzt auf eine neue Art in Grafana 8. Anstrengend alles. Also sie bauen gerade an vielen Stellen, habe ich
gesagt. Nee, aber das sind nicht irgendwie Alerts, sondern das ist mehr so tatsächlich Incident Management. User macht ein Ticket, glaube ich.
Okay, oder? Achso. Ich dachte, das kommt aus meinen Alerts, kommt dann gleich irgendwie da was rausgefallen.
Gedacht. Das könnte natürlich hier, auch sein, ja. Also.
Dass hier irgendwie die Festplatte vollgelaufen ist oder so.
Ja. Das könnte natürlich auch sein. So fest habe ich mich tatsächlich nicht damit auseinandergesetzt. Würde vielleicht auch mehr Sinn machen, ne?
Ich glaube, das ist mehr so für so IT-Department und dann sagt, dann läuft mal wieder eine Festplatte voll und dann muss jemand raus, dann muss quasi irgendein Prakti los und die neue Festplatte in das Rack drücken oder so.
Ja, so, dafür sind dazu ist toll.
Nicht okay, Ingo. Find ich nicht gut.
Muss den richtigen Arbeiten geben, nicht irgendwelchen Quatsch.
Nee, das ist nicht Quatsch.
Das ist nicht Quatsch, das ist wichtig für mich, damit ich nicht losgehen muss.
Das ist wichtig. Ja. Genau, irgendjemand muss das machen.
Schwierig.
Ich habe tatsächlich auch mitgeholfen bei einer Festplatte.
Mhm, krass. Aber die restlichen 120 Stück musst du dann selber entwickeln, oder?
Ja, naja, einmal vormachen und nachmachen ist dann selber, genau. So, dann kommen wir zu Themen. Themen haben wir nicht, aber ihr müsst wahrscheinlich trotzdem drücken. Und
wir
dann
müssen
können
trotzdem
wir
drücken. Fangen,
ja. Ich war bei Toter der Woche noch. Naja.
Mimimi der Woche.
Ich habe nicht aufgepasst, was soll
ja,
ich sagen?
Ja, offensichtlich.
Ah, Junge.
Wie immer. Also,
Junge.
Oh Mann, oh Mann.
Ja, ich weiß ja nicht, dass wir, keiner hat mir was gesagt. Was soll ich tun?
Ctrl J drücken, wenn wir beim nächsten seit
ja,
Jahren.
Ja, aber sagt mir das doch.
Seit Jahren.
Ihr kennt mich doch.
Ja, ja, doch, eigentlich schon.
Vielleicht brauchen wir so eine AI, die dann zuhört und wenn wir sagen Ctrl J drücken, dann macht die das.
Ja.
Das finde ich ganz nice.
Oder vielleicht einfach.
Nee, oder kommen wir zu bla 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 und dann macht die quasi so ein Chapter Mark. Das fände ich ganz cool.
AI, können wir da endlich mal AI drauf jagen?
Nee, ich glaube, wir brauchen da bloß Spracherkennung und dann.
Ja, das ist AI. Ja, was? Spracherkennung ist AI.
Okay, alles klar. Gut, dann brauchen wir AI und die soll dann quasi erkennen, wenn wir sagen, kommen wir zu bla 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 der Woche. Und dann macht die da ein Chapter Mark hin. Warum ist das?
Ja.
Warum machen wir das nicht so?
Eigentlich kein
das ist ja
Problem.
Viel einfacher.
Ja.
Und wenn wir sagen Start, dann macht sie den ersten Chapter.
Nee, Hallihallo.
Kann ich das irgendwie durch. Kann ich durch. Guck mal, die kann es doch viel besser. Warum mache ich das eigentlich von Hand? Bin ich bescheuert? Okay, warte jetzt. Gibt es sowas schon? Pulse Audio, Text-to-Speech oder so? Audio, TT.
Das Problem ist.
Speech-to-Text, STT.
Das Problem
ist. Nächstes Projekt ist.
Das Problem wird halt, das wird halt immer noch. Das ist vermutlich immer noch nicht so gut, dass das reliable funktioniert.
Nee, dann müsst ihr es einfach öfter sagen, bis es versteht. Ich kann mir das so gut vorstellen, jetzt schon. Toter der Woche. Hör doch zu. Computer, ja. Bitte.
Und dann sagst du irgendwie, genau. Dann sagst du irgendwie sowas wie, das sehen wir nachher im Lesefu und dann zack,
verloren.
Lesefu, Kapitelmarker und dann nachher nochmal Lesefu.
Der muss, nee, die Sache ist, da muss der Ingo sagen immer, kommen wir zu und dann und dann ja. Macht es dann
ja.
Chapter
so richtig dahin. Künstlich, ja. Mhm.
Nee, die Sache ist ja auch, das ist auch nicht so schlimm. Es macht quasi immer nur ein Chapter Mark von dem, was danach gesagt wird und dann ist es halt ab und zu dazwischen und wird ein bisschen aufgeräumt noch. Ich glaube, finde es nicht so schlecht.
Ja, schwierig.
Okay, also pass auf.
Ja. Also
Speech-to-Text via multiple audio streams.
Ja, ja.
Wenn wir wenn wir das mit den Twittern und Mastodieren und allem anderen gelöst haben, dann
ich finde,
das
hört sich nach einem lösbaren Problem an jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe.
Ja.
Vielleicht
ja.
Hat es auch schon jemand für uns gebaut.
Das nicht stimmt. Drüber nachgedacht.
Ja, das
kommen wir zum Mimi der Woche.
TTSX für Speech-to-Text.
Ja, hier.
Mimi der Woche.
Muss ich drücken? Ja. Muss ich nochmal drücken? Ich weiß gar nicht, wo ich bin.
Also, wenn du jetzt bei Mimimi bist, musst du nicht mehr drücken. Sonst schon.
Ich weiß es ja nicht.
Du
ich
kannst
nicht
hier doch, du kannst hier auf dieses.
Ah, ja, okay. Ich bin jetzt gerade Current des Mimimi. Tatsächlich bin
genau.
Ich ja jetzt. Ja, okay.
Genau.
Nice.
Also,
okay,
das ist super
cool.
Toll gebaut.
Cool. Toll, dann haben wir das ja.
Genau. Und damit sind wir ja bei Mimimi. Und dann habe ich ja vor einem halben Jahr oder so mal rumgeheult, dass hier Ruby 3.0 auf FreeBSD gar nicht so geil ist.
Weiß ich nicht mehr.
Dann habe ich auch nicht mehr, weil es super lange her. Dann habe ich irgendwie super lange gebraucht, um irgendwie das hier da Dinge zu fixen. Und dann, als ich einen Patch hatte und den submitten wollte, habe ich natürlich, wie sich das gehört, zuerst geschaut, gibt es denn irgendwas Ähnliches schon? Oder hat denn hier irgendjemand ein Issue aufgemacht für das? Und stellt sich raus, hat irgendjemand, andere Leute haben jetzt auch endlich gemerkt, so, ja, ist ein Problem, funktioniert ja gar nicht mehr. Ist ja voll doof. Und haben jetzt irgendwie auch Patches gemacht und ja, ist ein bisschen wasted time, aber habe ich wieder mal was gelernt und scheint jetzt so, als wird es hoffentlich bald, als könnte man tatsächlich bald irgendwie auch Ruby 3.0
endlich wieder Ruby verwenden.
Endlich wieder mal das neueste Ruby verwenden. Wobei, fairerweise muss man sagen, also 2.7 ist, glaube ich, auch noch bis keine Ahnung wann supported. Also es ist nicht so. Ruby 2.7 ist nicht super outdated. Das ist irgendwie von Ende vorletzten Jahr. Ende 2019. Ist irgendwie nicht neu, aber ist jetzt auch nicht super, super alt. Ja. So okay. Ein halbes Mimimi, weil ich habe super lang, also erstens mal hätte ich das gerne vor einem halben Jahr gehabt. Und
gestern.
ja, zweitens mal habe ich echt lange gestruggelt, bis ich da was hatte, was irgendwie für mich kompiliert. Und irgendjemand hat diese Arbeit halt irgendwie parallel auch gemacht.
Immerhin.
Ja, ist halt ein bisschen Waste, aber so ist es halt.
Gut, dann Vault Warden. Was ist Vault Warden?
Das ist mein Mimimi. Oh ja. Yeah. Also, folgende Sache. Es gibt Bitwarden. Mhm. Das ist dieser
Passwort-Safe, oder?
Passwort-Safe, genau. Das Passwort-Safe kann man sich selber hosten. Es gibt eine Open-Source-Implementierung von der Serverseite, die gut mit den Clients funktioniert, also mit dem Browser-Plugin und so. Stellt sich heraus, es gab dieses Projekt, es nannte sich Bitwarden RS, für Bitwarden in Rust geschrieben, glaube. Mhm. Problem ist, dass Bitwarden quasi so Copyright auf ihren Namen hat.
Mhm.
Und entsprechend dem ist es passiert, dass Bitwarden RS seinen Namen ändern musste zu Vault Warden. Und das ist passiert vor, weiß nicht, in Version -2 oder so, also quasi vor 2 oder 3 Versionen. Problem ist, von Bitwarden RS zu Vault Warden gibt es keinen Migrationspfad.
Was?
Ja, die haben einfach gesagt, ja gut, musst halt irgendwie jetzt schauen, müssen alle irgendwie exportieren ihre Passwörter. Was? Und wieder importieren. Und ich habe gerade so,
bitte was? Nice, seriously?
Ja, das war ein bisschen sucky. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf die Version vor diesem Namenschange gepinnt und warte jetzt darauf, dass jemand anderes löst für mich, weil das ist schon echt super suck einfach, ja. Das ist so ass. Ja, das hat mich echt richtig hart genervt und ist halt alle so, ja, okay, ist halt jetzt kaputt. Sucks to be you.
Das ist strange.
Gut,
keine Ahnung, wer sich das was dabei gedacht hat oder auch nichts gedacht hat.
Ja, das ist wirklich traurig.
Das war auf jeden Fall richtig, richtig blöd. Da habe ich mich nicht gut gefühlt. Diesen Tag, wo ich das repariert habe, das war vorgestern. Und wie gesagt, Lösung war, ich habe es einfach in Nix, in dem Nix-Deployment habe ich jetzt gepinnt. Also ich habe einfach dir gesagt, die alte Version, nimm die jetzt einfach für immer. Und ich glaube, die wird jetzt noch ein paar Jahrzehnte so laufen.
Never update. Ja, aber also ist es so schwierig, alle irgendwie, hat Bitwarden nicht auch so ein Export-Import-Feature oder so, wo du sagen kannst, einmal alles exportieren und dann beim neuen Docker-Image machst du einfach einmal alles importieren und fertig?
Also ich habe nichts gefunden.
Okay.
Und es ist auch nichts beschrieben. Warte, es gab da quasi ein Discourse-Thread dazu und dann hat er gesagt, so ja,
sucks to be you.
Hättest mal ein bisschen später angefangen, das Projekt zu benutzen.
Tja.
Das Problem ist halt, dass sich nicht nur in quasi der Name geändert hat, sondern intern auch alle Tabellen und alles, ja.
Ja, das, also überall aber, ist, ja, also wenn du ein Export-Import-Feature hast, ist das ja dann egal. Wenn das Export-Import, also wenn das Export...
Du hast nur ein Datenbank-Backup.
Das geht natürlich nicht. Du brauchst halt schon so ein...
Ja, du hättest, wenn es quasi einen Migrationspfad geben würde, dann hätte ich den gerne genutzt, aber vielleicht habe ich mich auch, vielleicht ist es total einfach, vielleicht sagt mir jetzt irgendjemand, du kannst einfach nur das Executable doppelklicken und dann funktioniert es danach. Ich habe da aber leider jetzt nichts gefunden. Vielleicht belehrt mich bitte eines Besseren, das wäre wunderbar. Hörer. Das war mein Mimi. Das hat mich auf jeden Fall hart geschickt.
Ja. Ja. Na gut.
Ja, also ich meine, ihre Announcement-Ding sagt ja auch einfach Docker-User, ja, stoppst du halt das Ding und startest irgendwie das neue.
Ja, aber das ist ich weiß halt nicht so.
Du hast halt irgendwie dieses Data. Start new container with data mounted.
Also was ja auf jeden Fall
sure
schon so ist.
Make sure the path is the same as the previous one. Also würde ich jetzt erwarten, deine ganzen Passwörter sind halt irgendwie in diesem Data-Ding drin. Und
ja, die Sache ist, normalerweise, also es gibt da quasi verschiedene Wege, das zu fahren, das System. Ein Weg ist es, das über SQLite zu fahren. Dann liegt halt irgendein SQLite-File rum.
Ja.
Der andere Weg ist, du hast eine echte Datenbank dahinter. Und diesen unglücklichen Weg habe ich natürlich gewählt, weil ich doof bin. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert. Es hat dann gar nichts mehr funktioniert. Und tja, das war auf jeden Fall blöd. Und vielleicht habe ich es nur falsch gemacht. Vielleicht kann ich jetzt einfach nur ein Update machen und dann funktioniert das, aber es hat nie funktioniert bei mir. Tja, keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht bin ich doof.
Ja, hast du es bestimmt falsch gemacht.
Habe ich bestimmt falsch gemacht. Hätte ich einfach nur irgendwie neu starten müssen oder so. Computer rebooten.
Bestimmt.
Gut, dann Laserfu. Laserfu.
Control J Laserfu.
Ja, yep, bin ich.
Oder? Irgendwie so.
Ja, ja, ja.
Genau. Ich fange sonst mal an.
Mhm. Und, ja, so, ich ziehe das mal
hin. Und zwar hier zum Beispiel mit, es gibt wenig Überraschendes, es gibt natürlich GANs, die einen Computer drin haben. Ist nicht irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, war auf Twitter irgend so ein, oh wait, wir sind erst bei Lesefu. So sad. So hey, sad. So sad, ich war schon bei Pix.
Hey, wat, jetzt?
Ja, ja, ich war schon bei Pix. Never mind, dann kommen wir später dazu. Hier, Lesefu. Okay. Weiter mit Dingen, die Git hat. Git ist halt super unpraktisch, wenn du ein Monorepo machst, weil es ja groß und Git braucht dann irgendwie trotzdem alle Files und im Index und wird irgendwie langsam. Wenn du halt irgendwie so ein großes Monorepo in Git hast, dann ist halt gar nicht mehr so cool zu benutzen irgendwann, wenn das groß genug wird.
Ja, okay.
Und dafür gibt es jetzt vielleicht bald eine Lösung. Und zwar gibt es einen Sparse Index.
Was heißt das?
Das heißt,
ist das was Gutes?
Ja, das ist was Gutes. Das heißt, der Index von deinem Monorepo hat halt trotzdem irgendwie super, super viele Files drin. Das heißt, irgendwelche Dinge wie ein Git-Status oder ein Git-Checkout und so muss halt durch den ganzen Index durchgehen.
Mhm.
Und das ist halt langsam. Mhm. Oder wenn du Git-Add machst und so, muss das ganze Index durchkrepeln und das braucht halt Zeit. Und Sparse Checkout gibt jetzt halt eine Möglichkeit, im Prinzip nur die Teile auszuchecken, die du tatsächlich brauchst. Und dann ist es halt gleich schnell. Also sagen wir, du hast irgendwie dein Monorepo und hast halt Projekt A und Projekt B und Projekt C und Projekt D und so weiter. Und du arbeitest jetzt aber gerade nur an Projekt A. Dann kannst du halt zwar das alles im gleichen Git-Repo haben, aber du kannst sozusagen dir nur Projekt A in Index auschecken.
Okay, nice. Das und das hat sehr gut.
Dieser Sparse Index. Und dann, wenn du im Projekt A bist und das Projekt A ausgecheckt hast, dann ist es vergleichbar schnell mit, als hättest du Projekt A als einzelnes Repo ohne die anderen Dinge im Monorepo.
Und das ist sehr cool.
Ja, genau. Und das sind ziemlich.
Weil keiner Bug Submodules. So ist es halt einfach.
Genau, Submodules sacken halt hart. Das ist halt.
Ja. Jetzt Submodules.
Submodules, ey.
Ja, schade eigentlich, ne? Das ist eigentlich.
Ja, die Usability ist halt einfach
aber
kaputt.
Aber so wie es bei Submodules implementiert, das ist scheiße.
Ja, die Usability ist halt nicht gegeben da. Und ja,
es gibt schon viele, viele Quirks, um drumherum zu arbeiten mit Dash Remote und sowas, aber es ist einfach nicht so cool. Nee. Macht keinen Spaß.
Nee, macht einfach keinen Spaß. Vor allem, wenn du Submodules in Submodules hast, dann.
Okay.
Oh mein Gott. Nee.
Dash Recursive.
Ja, ja, einfach. Genau. Das ist zum Beispiel immer, was ich dann immer vergesse und mich dann frage, warum geht's, warum kompiliert der Scheiß nicht? Und dann so, ja, ja, hat halt. Dein Submodul hat halt noch drei weitere Submodules. So,
Yo, Dog.
Scheiße. Was dat? Kann weg. Genau. Aber zurück zu Sparse Index. Der Blogpost beschreibt halt auch, wie Index sonst funktioniert in Git und was jetzt speziell ist am Sparse Index und so. Ich bin auch nicht, ich muss zugeben, ich habe den erst, also ich glaube, der ist auch von heute oder so oder von gestern. Nee, von heute. Ich habe ihn noch nicht ganz durchgelesen. Aber ziemlich interessant. Und es gibt da eine schöne, Sparse Index ist auch noch nicht ganz draußen. Fertig. Also für Git Status, Git Commit, Git Checkout ist in Git Version 2.33, 2.34 hat dann irgendwie Support für Merge, Rebase, Add, Cherry Pick und Reset und im Pre-Release sind Diff, Blame, Clean, Sparse Checkout und Stash, also es, bis man das wirklich sinnvoll benutzen kann und das wirklich für alles funktioniert, was man halt so machen will, geht es vermutlich noch eine Version 2, aber ja, das ist ja auch schon bald. Also, genau, und dann kann man vielleicht große Monorepos auch mit Git machen.
Ja, also jetzt kann man es ja schon machen. Es macht halt nicht so viel Spaß.
Genau, genau, genau. Man kann es dann auch irgendwie benutzbar und sinnvoll machen.
Mhm, genau.
Okay, okay.
Cool.
Dann so. Wieder was mit Zeit.
Yes.
Ja, komm.
Mehr das, Zeit.
Genau. The largely untold story of how one guy in California keeps the world's computers running on the right time zone. Es geht quasi immer um die gleichen Sachen. Es geht immer um Zeit.
Ja.
Bei mir eigentlich, ja. Weil es ist einfach so ein spannendes Thema.
Ja.
Und das ist
so
hier
zeitlos.
Dingo. genau, das ist quasi ein wunderbar geschriebener Artikel über den Timekeeper, quasi der unsere Welt, die Zeitzonen verwaltet. Also quasi, der auch die Timezone-Info Mailingliste und sowas verwaltet. Mhm. Dieser coole Typ. Wie heißt er?
Mr. Timezone?
Felix, hilf mir.
Mr. Timezone?
Mr. Timezone.
Ich habe einen Artikel tatsächlich auch gelesen, lohnt sich. Aber ich,
der Timezone-King.
Ich weiß, seinen Namen habe ich natürlich auch wieder vergessen. Aber ja, es gibt da so einen Uni-Professor, der halt...
Genau, Paul Eggert.
Eggert, genau.
Paul Eggert.
Der Mr. Timezone Coordinator.
Mr. Timezone Coordinator, genau. Und quasi von ihm ist alles abhängig. Vielleicht können wir ihn auch überzeugen. Also ich hab schon gesagt, wir schicken ihm einfach eine E-Mail hin und sagen, ja, Europa hat sich jetzt entschieden, einfach bei Normalzeit zu bleiben. Beginnend jetzt mit dieser Zeitzone und dann macht das für uns.
Das,
und dann
Das Lustige ist, das würde vermutlich sogar... Ich meine,
funktioniert.
Sind wir ehrlich, ja, das würde vermutlich funktionieren, weil das halt irgendwie,
ja,
wenn weiß alle ich Uhren, nicht, 90% der Uhren einfach richtig stellen würde, weil die halt irgendwie automatisch sind. Und Leute stellen ja ihre Uhr dann halt auch einfach nur nach irgendwie, was halt das Handy sagt oder so. Also ich meine, die Leute, die so Armbanduhren haben, die halt nicht über Funk oder so. Und ich meine, all diese Funkuhren, die werden ihre Zeit hundertprozentig auch von irgend so einem Internet-Ding sie holen. Also
ja, die kriegen sie vom DC-77. Ich weiß nicht, wo der seine Zeit der kriegt. Wahrscheinlich von der...
Ja, aber wo kriegt er seine Zeitzone her?
Ja, aber die Zeitzone, ne? Die Zeitzone ist halt vermutlich...
Ja, es wird die Physikalisch-Technische Bundesanstalt sagen. Und wo die ihre Zeit herkriegen, die wahrscheinlich auch
das von Paul Eggert.
Ja,
das, da sind wir wieder.
Das bestimmt irgendwo ist das halt so ein Linux-Rechner und da ist halt irgendwie...
Genau, da ist eine Zeit drauf. Und
da ist eine
und
Zeit
dann müssen wir noch überzeugen, dass er geupdatet wird.
Das ist die Schwierigkeit. Und damit sind wir bei Ingos Prediction, dass es halt 10 Jahre geht, bis irgendjemand diese Kiste halt updatet aus Versehen. Ja,
genau, wir haben es jetzt geschafft, die Zeitzone zu ändern, aber leider braucht 10 Jahre, bis es auf dieser alten Linux-Büchse irgendwo in diese Uni dann fertig gemacht wurde.
Bis es in dieses Debian 5 oder so geupdatet wird.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, aber es ist ein schöner Artikel.
Genau, schöner Artikel. Genau.
Habe ich auch gesehen. Hast du den verlinkt? Habe ich den irgendwo?
Ich habe den, weiß nicht, ich habe das jetzt, ich habe den verlinkt, glaube ich.
Ja, ja.
Genau, ich habe hier noch ein YouTube-Video verlinkt. Und zwar von einem Typ namens Wang. Also ich habe ja, ich wollte ja irgendwas Positives raussuchen, ja. Und es ist, er hat eine Kategorie Tales of the Internet. Und in diesem Video spricht er fast 15 Minuten darüber, wo Crazy Frog, der Crazy Frog herkommt und wo quasi dieses Soundsample herkommt und wie sich das alles zusammengeführt hat. Das ist sehr cool. Ich mag den auch. Also er redet sehr entspannt und sehr interessant. Kann ich empfehlen. Quasi ein YouTube-Like. Quasi Lesefu. Man kann es angucken.
Nice.
Und das dritte ist ein echter Lesefu. Also genauso wie quasi das erste auch. Bank Python heißt es, An Oral History of Bank Python. Das ist ein Artikel, wie Python nicht in der normalen Welt funktioniert, sondern in der Bank und Investment, also in großen Investmentbanken, wie das dort funktioniert, wie dort das Ökosystem um Python gestrickt ist und wie absurd Sachen in Banken überhaupt laufen. Ist ein sehr, sehr cooler Artikel, der beschreibt so die verschiedenen Konstrukte, die sich in solchen Investmentbanken wiederfinden, nämlich eine Library nennt sich Barbara. Das ist ein bankweiter Key-Value-Store, den man quasi einfach nur mit Import Barbara bekommt und dann hast du quasi Zugriff auf diesen bankweiten Key-Value-Store. Es geht hier um Sachen wie, was noch ein Teil, genau, wie ist das andere Ding? Wahlpoll. Es ist quasi wieder bankweit eine Art riesiger Jenkins und System D Service Manager, dem du quasi über Python sagen kannst, hier mach dieses Ding bitte ab und zu mal. Und das ist schon, also das ist schon echt obskur, wenn man diese Sachen so liest, wie das halt nicht in der normalen Welt funktioniert, sondern halt in dieser Banken-Finanzwelt. Das ist schon, also das ist schon cool, schon obskur, aber gut zu lesen.
Steht auch, warum die das tun, oder ist es einfach so, ist so, weil ist so?
Er sagt es für ihn quasi als, er hat da wohl mitgearbeitet und für ihn kam das so vor, dass es quasi so ein riesiges Not-Invented-Here-Syndrom ist, ja, quasi es gibt quasi Python und es gibt diesen obskuren Quatsch, den du halt in der Bank machst und das eine ist halt dann in der Bank entwickelt worden und das andere ist halt weiter normal geflogen, quasi. Und das ist quasi seine Conclusion an der Stelle. Ja, ist, wie gesagt, ist gut zu lesen, kann ich empfehlen.
Sehr schön, dann kommen wir zum letzten Punkt unserer Sendung, nämlich den Picks. Picks, 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 Picks.
Kontrolliert Picks.
Und warum auch immer wir schon wieder über irgendwelche Kriegssachen
reden. Genau, und jetzt sind wir wieder
bei dieser... Was? Kriegssachen? Das ist nicht in Ordnung. Wer bringt hier Krieg?
Ja, ich tue mir echt leid, aber Leute...
destruktiv.
Leute bauen halt... Also... Nicht nur gibt es diese Computer, die rumlaufen und dann Leute bauen Waffen drauf. Es gibt auch Waffen und Leute bauen da halt Computer rein. Fand ich einfach irgendwie super obskur. Es gibt auch irgendwie andere, aber es gibt so eine Kalaschnikow, die halt so einen Computer drauf hat. Ich verstehe nicht so ganz, warum, aber... Oder
okay, also es heißt... Smart Shotgun, aber
die schießt dann von alleine oder trifft die richtigen Leute oder?
Ja, keine Ahnung.
Ich meine, es ist Shotgun, ja. Es ist nicht so, als wäre das irgendwie Bronta genau, ja. Es ist
die weiß dann halt, da muss ich das Windows erst updaten und dann kannst du nicht direkt schießen, sondern musst halt kurz warten und manchmal stürzt es ab und das macht Sinn, glaube ich.
Ja, genau. Also meine Hoffnung ist einfach, dass sie überall Computer reinbauen in dieses Kriegzeug und dann
funktioniert's nicht
können
mehr.
Sie einfach weniger Krieg führen, weil sie einfach irgendwie mehr Zeit damit verbringen, irgendwie Updates und Dinge crashen und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber...
Also was ich verstanden habe, ist quasi eine Kamera an deiner Shotgun dran.
Auch, ja. Aber ich weiß nicht,
ob... Und das kann dann dir quasi auch noch, kannst vielleicht deine Shownotes noch aufnehmen oder so.
Vielleicht kannst du da auch
direkt
Keywords
sagen
und dann machst du einen Chaptermark oder so.
Das wäre sehr nice auf jeden Fall. Vielleicht brauchen wir so eine Shotgun für uns. Sendung. Vielleicht nur den oberen Teil. Wir brauchen nicht vielleicht den ganzen Teil, sondern nur dieses Ding, was die Chaptermark aufnehmen kann.
Ja. Ja, ich finde es einfach obskur. Ich finde es wirklich obskur. Das
ist krass. Das ist Quatsch einfach. Ja, na gut, egal.
Ja. Was kein Quatsch ist, ist Dinge, die schneller booten. Hatten wir hier, ich glaube, letzte Sendung oder vorletzte Sendung auch schon mal. Ja. Dieser Colin Percival, der FreeBSD Boots schneller macht und der hat hier einen schönen Flamegraph gepostet von dem 11.1er Release, wie lange das dauert zu booten und jetzt der 14er Current, also
ja, nice, Master. Haben sie auf System D umgestellt oder was?
Nope. Er hat sich das halt einfach mal angeschaut, was da halt alles passiert und
haben sie gemerkt, da ist noch 3 Sekunden Sleep drin, den können wir rausnehmen.
Ja, nee, aber ich hatte ja letzte Sendung mal irgendwie so ich glaube, das war letzte Sendung mit irgendwie dem, irgendwelche obskure Timer-Inits, die halt mal kaputt waren auf irgendeiner obskuren alten Plattform vor 20 Jahren. Und da hast du halt irgendwie so das zweimal geinitet, weil, ja.
Hast halt so gemacht.
Hast halt so gemacht, um irgendwie diesen Workaround, ja, um diesen Hardware-Bug zu workarounden, aber die, wenn, ja, niemand hat so Hardware, weil es halt, ja, viel zu alt ist.
Ja. Naja, ist doch cool, schneller ist immer gut.
Genau, finde ich eben auch, schneller booten, auch wenn man, ja, ich boot jetzt meine FreeBSD-Boxen nicht so häufig, aber...
Aber wenn du es machen musst, ist gut, wenn es schnell geht.
Genau, und sein Use Case ist halt, er macht das für seine Target-Plattform, wo er gerade dagegen testet, ist halt AWS. Und da macht das dann halt tatsächlich auch Sinn, wenn du da irgendwie dynamisch halt deine Instanzen spawnst. Ist halt schneller, erstens, gut, ja. Ja, nicht nur besser, sondern es kostet dich auch weniger Geld. Mhm. Weil du ja für Zeit zahlst, die du diese Boxen brauchst, und wenn du halt irgendwie eine Box spawnen willst, irgendwie ein paar Workloads fahren willst und die wieder runterfahren willst, ist halt ja, schneller besser, und er hat irgendwie aktuell irgendwie, ich glaube, 11 Sekunden optimiert, die es jetzt schneller ist. Also vorher war es irgendwie irgendwas um die 28 Sekunden und jetzt ist noch 17.
Okay, cool. Das ist sehr, sehr cool.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das die Zeit ist bis ins SSH-Ready. Okay. Oder ob das jetzt nur irgendwie bis System-Ready ist. Sehe ich jetzt aus dem Flame-Graph auch nicht gerade. Und steht leider nicht dazu. Aber unabhängig davon ist natürlich schon mal, ja, 10 Sekunden schneller. Das ist schon
eine gute Sache.
Schon gut.
Okay, next. Enable gleich true ist auch immer gut.
Ja, ich habe, der Grund, warum ich quasi geupdatet habe, war folgender. Also quasi jetzt vorweg zu dem Bitwarden, Voidwarden Ding, ja, Update. Ich habe geupdatet, weil es im aktuellen Nix Packages Unstable gibt es, okay, warum benutze ich auch Unstable?
Merkst du es selber, ne?
Ja, ich merke es selber, wie dumm ich bin. Gibt es ein neues Modul, das ist quasi ganz frisch, irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen mit reingekommen, nennt sich PeerTube. Und PeerTube ist quasi ein Service, so wie YouTube halt nur föderiert und sowas, haben wir gar nicht schon mal drüber geredet. Mhm. Großes Problem an diesem PeerTube-Service ist, dass es brontal kompliziert ist aufzusetzen, wenn du es selber machen willst. Stellt sich heraus, für NixOS hat sich ein Nutzer namens Isorkin quasi diesem Thema angenommen und hat PeerTube paketiert und sogar ein Modul draus geschrieben. Das heißt, du kannst quasi auf NixOS jetzt einfach sagen, PeerTube enable, und dann hast du quasi eine komplette PeerTube-Instanz mit all dem Quatsch, was du dafür brauchst. Also mit dem, dann kommt quasi der das Redis hoch und die Datenbank ist initialisiert und dieses ganze andere Kram, den du halt drumherum machst. Und das ist quasi alles mit dabei. Und das ist schon echt eine richtig, richtig nice Experience gewesen. Und dann gehst du quasi auf das Webinterface und dann ist es einfach da und alles funktioniert.
Ja, nice. Dafür muss man halt dann seinen Bitwarden, Vaultwarden.
Ja, es war quasi nur Abfallprodukt an der Stelle.
Scheiß in Kauf nehmen.
Ja, also wenn man jetzt damit anfängt, dann hat man das Problem nicht. Wenn du jetzt quasi Voidwarden und PeerTube auf einem Server haben willst, dann hast du das Problem nicht mehr.
Die Frage ist halt schon, warum du nicht dieses Pass verwendest, was sowieso viel besser ist.
Weil du in Bitwarden, Voidwarden eine bessere Integration, also so eine Browser-Integration hast, und du kannst Passwörter leichter teilen. Beziehungsweise du hast Gruppen von Leuten, die halt Passwörter dann managen.
Tja.
Und das ist schon cool.
Merkst du selber.
Das geht in Pass auch, aber das geht nicht gut.
Ja, das ist der Grund. Nicht so einfach. Das.
Und du versuch mal irgendwelchen Normalos in Anführungszeichen zu erklären, wie Pass zu verwenden. Und die so, was, ich kann Excel? Kann ich das auch in Excel machen?
Ja,
du kannst deine Passwörter in Excel schreiben, aber du solltest es nicht machen.
Na gut, ich nehme es zurück.
Bitwarden schon eine coole Alternative. Also das funktioniert richtig, richtig nice. Hat wenig Friction, also wenig Punkte, wo es wirklich schwierig ist, was damit zu machen. Hat gute Integration und Imports. Kann bestimmt auch Excel-Tabellen direkt importieren oder so.
CSV-Dateien, genau.
Ja, CSV-Dateien, nee, das kennen die Leute ja meistens nicht. Mhm. CSV oder so eine Text-File oder sowas. Dann sagst du halt, da stehen meine Passwörter drin. Und dann importiert er die auch. Genau, und das funktioniert schon richtig, richtig gut. Oder KeyPass-File, was vielleicht sogar noch Leute dann haben. Und genau, dafür hatte ich quasi das Void Warden.
Ja,
oder hab's
fair enough. Immer noch. Fair enough.
Aber Pass ist auch cool. Aber halt ein anderer Use Case.
Okay, was haben wir noch? Python.
Python. Genau. Was man ja haben will, ist irgendwie alle Python-Versionen gleichzeitig installiert. Und das aber irgendwie auch, ja. Mhm. Annoying.
Ach so, das ist, wenn man kein Nix benutzt, dann muss man so einen Quatsch machen.
Genau, wenn man kein Nix benutzt, dann gibt es halt irgendwie PyEnv und dann kannst du einfach sagen, so PyEnv install und ich hätte es hier gerne 3.10, ich hätte es hier gerne 3.9, ich hätte es hier. Und dann kannst du einfach irgendwie Python switch und dann hast du ein anderes Python. Mhm. Das war's für Ruby und so gibt es auch.
Ist das dann RBEnv oder so?
Ja, RBEnv und das andere ist RVM. Der Ruby Version Manager.
Genau.
Das sind irgendwie, ja, genau. Und Ruby gibt es schon lange und für Python gibt es auch irgendwie, ich war immer zu faul, mich darum zu kümmern und ich habe es dann einfach irgendwie mit irgendeiner Version gemacht und so. Aber eigentlich ist es schon nice und ist schon, was man haben will.
Ja, aber es ist natürlich auch immer besser, wenn du so einen Quatsch nicht brauchst, wenn es quasi einfach...
Wenn das dein OS macht für dich, ist natürlich umso geiler. Wenn es dein OS halt nicht macht, dann nimm halt PyEnv und fertig.
Ja, auch gut.
Problem solved. Weil es super easy und macht das Richtige. Macht, was du haben willst. Was auch macht und was ich gebraucht habe hier für den Chapter Marker, der Chapter Marker macht halt irgendwie so Dinge, will halt Dinge auf dem Screen zeichnen. Und man will halt aber trotzdem irgendwie so CI-Tests und CI-Tests laufen normalerweise halt irgendwie so headless, also so ohne Display. Und dann stürzt deine Software halt einfach ab, weil sie sagt, ich möchte hier Display und da gibt's halt keins.
Ja, das stimmt.
Und was man dann hernimmt, ist dieses XVFB. XV steht für keine Ahnung was, für XV und FB für Frame Buffer.
X vermutlich. Oder Virtual Frame Buffer, oder?
Ja, macht Sinn, ne?
Oder weiß nicht, irgendwie
vermutlich. Was sagt hier? Weiß ich nicht, was das Internet sagt.
Was sagt das Internet? Virtual Frame Buffer for X Server, sagt das. Virtual Frame Buffer.
Genau. Und es macht genau, was der Name sagt. Es ist halt ein virtueller Frame Buffer, es ist halt ein virtuelles Display, wo dann deine Software drauf zeichnen kann. Und da gibt es eine GitHub-Action, die halt das Richtige, die halt genau das macht. Du kannst einfach sagen, ja, use dieses Ding und dann musst du nicht irgendwie selber einen Frame-Buffer erstellen. Sonst musst du halt mit diesem Tool halt irgendwie definieren und sagen, ja, ich habe jetzt ein Display, das ist so groß und dann am Schluss musst du es irgendwie wieder dekonstruieren und löschen und keine Ahnung was und Cleanup und alles kompliziert. Und dann gibt es halt irgendwie diese Action, also es gibt irgendwie ein paar, die ich angeschaut habe, die ich glaube, das ist die Action, die man haben will. Und dann sagt man einfach irgendwie use diese Action und dann kannst du deinen Test laufen lassen und fertig. Und das benutzen wir hier beim Chapter Marker, dass er hier das Icon zeichnen könnte, irgendwie auf dem virtuellen Frame Buffer. Und das schon ganz gut. Dann
schön.
Genau, auch nochmal ein Python-Ding. Weiß nicht, ob ihr das
Flake 8?
Ja, Flake 8. Also Flake 8 ist so der was ist es? Ist ein Linter? Nee, ist nicht. Ja, doch, ist eigentlich ein Linter. So ein Style Guide Enforcement Tool. Das sagt dir halt dein Python-Code, keine Ahnung, du benutzt
nach halt PEP 8, oder? Einfach?
Ja, nach PEP 8, aber was halt an Flake 8 eigentlich cool ist, du kannst da halt, es hat so ein Plugin-System. Das heißt, du hast halt auch irgendwie Plugins für Black, für iSort, für keine Ahnung was. Also du, mein Lieblings-Flake 8 Plugin ist zum Beispiel dieses, ich glaube, es heißt irgendwie F-String oder so. und es haut dir halt auf die Finger, wenn du nicht richtig F-Strings verwendet hast, sondern irgendwie dieses alte
Punkt-Format oder
Punkt
so.
Punkt-Format oder so. Genau, das ist der Makefu ja immer traurig, wenn man das macht. Und
ja, wenn du die Möglichkeit hast, musst du F-Strings benutzen.
Genau, weil F-Strings sind einfach das einzig Wahre. Und da gibt es halt ein Plugin für, und kannst du das in dein Flake 8, also ein Flake 8 führt es dann halt aus und schaut auf deinen Code und sagt, hey, Moment mal, das ist aber nicht gut.
Genau, da könntest du auch F-Strings benutzen.
Genau, da solltest du F-Strings verwenden.
Ja, cool.
Und das Problem mit Flake 8 ist, ganz viele Tools haben jetzt angefangen, dieses PyProject-Toml-File für Config zu verwenden. Und das ist ganz cool, weil dann kannst du halt ein Config-File haben, wo dann alle Config drin ist.
Genau, und nicht mehr eine Setup-Py.
Genau.
Das ist quasi der Unterschied, ja.
Genau, also es ist noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie ausholen wollen. Also Tools können da halt dann Config hinterlegen. Und das, die meisten großen Tools machen das halt auch. Die meisten großen Tools, die man halt so benutzt, machen das. Außer Flake 8, die haben sich irgendwie geweigert, weil kompliziert und wir haben doch schon 15 verschiedene Config und wir machen das jetzt einfach mal nicht.
Okay.
Und darum gibt es PyProject Flake 8 und das ist so ein kleines Monkey Patching Wrapper um Flake 8, der einfach die Config aus dem PyProject Toml rausliest und die in Flake 8 reinpiped und fertig.
Okay, nice.
Ja.
Hinten durch die Brust durchs Auge.
Ja, ist eine ziemlich neat Solution, weil es sind halt irgendwie keine 40 Lines of Code. Also ist halt so super kleiner Wrapper um Flake 8. Dass
es halt trotzdem da rausfriggeln kann dann.
Genau, ist halt ein bisschen annoying, dass man das machen muss. Aber ja, ist halt echt, also mit allen Whitespaces und Zeug ist irgendwie 54 Lines of Code. Das ist aber, ja, nur schon dann mal Whitespaces und Imports und Kommentare wegrechnest. Es ist echt nicht viel, was nötig ist, dass das unterstützt wird, aber ja.
Okay, wollen gut zu haben.
Quasi. Wollen sie halt nicht machen.
So, jetzt haben wir was Graues. Ingo.
Ja, auch nicht wollen viele Leute das Internet oder E-Mail richtig benutzen.
Nö, weil er kann ja auch nicht über SSH-Keys signieren.
Ja,
genau, sobald es geht, wollen alle Leute das dann benutzen.
Ja, aber eben nicht richtig. Ja, es gibt ja diese RFCs und die sagen viele tolle Sachen und irgendwie halten sich viele Leute nicht dran. Auch nicht dran hält sich Thunderbird. Sie haben in der neuen Version so eine Umleitenfunktion drin, aber diese Umleitenfunktion ist leider nicht das, was ich gerne hätte. Gerne hätte ich das, was in RFC 5322 beschrieben ist, nämlich, dass du, wenn du eine Mail umleitest, du quasi nicht siehst, dass sie irgendwie verändert wurde. Also kriegst eine Mail und leitest sie so, wie
also
sie
nur
ist, an
quasi.
Jemand. Ja, genau, leitest sie so an jemand anders weiter, genau, du bounced sie. Und eben nicht weiterleiten mit Inline oder dass du siehst, wer sie von wo nach wo weitergeleitet hat. Das ist irgendwie alles doof. Und es gibt einen Plugin für Thunderbird, was auch in der neuen Version schon funktioniert. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist Simple Mail. Redirection installieren und da kann man genau das machen, kann auswählen, welche E-Mail man wohin weitergeleitet haben will und dann sieht sie beim Empfänger genauso aus, wie du sie gekriegt hast.
Toll.
Finde ich gut. Brauche ich und das macht das Plugin. Deswegen hier nochmal gepickt.
Cool.
Ich habe auch erst gedacht, dass die Webseite ja schon ein bisschen angestaubt aussieht. Aber wenn es das Richtige macht, ist ja gut genug einfach.
Es macht genau das, was es soll.
Sehr vertrauenswürdig.
Super.
Das ist irgendwie auch das letzte Release irgendwie.
Ja, frisch. Es kam vor kurzem.
Relativ frisch,
deswegen tut es
frisch, neuen also.
Thunderbird auch. Sonst muss es ja immer wieder anpassen, wenn eine neue Thunderbird-Version rauskommt.
Ja, was will man mehr? Und der Typ hier, der das hostet, hat sicher kein Problem mit irgendwie JavaScript-Libraries, die dann Bitcoins meinen auf seinem Computer, weil Hat offensichtlich keine verwendet.
Hä?
Ja, hast du die Webseite angeschaut? Der muss kein NPM Install machen, um seine Webseite zu updaten. Oh Gott.
Ja, nee, muss er nicht. Definitiv nicht. Nee.
Finde ich gut.
Plain HTML.
Ja, finde ich gut.
Ja, die von Hand geschrieben.
Ja, hoffe ich, ja. Also, das ist genau so, wie es aus. Also, ich brauche nicht mehr.
Super.
Macht mich glücklich.
Läuft bei dem. Schön.
Ja. Plus eins und Like.
So, jetzt nächste.
Genau, auch plus eins und Like ist für irgendwie C++, wenn du da an diesen Komitees-Zeug, an diesen Telcos teilnehmen willst. Offensichtlich gibt es da nichts. Haben die sehr viel Zeit irgendwie verschwendet oder
eingesetzt,
genau, um irgendwie herauszufinden, wie man denn bei diesen Telcos seinen Display-Namen richtig setzt, weil sind halt irgendwie C++-Leute, das ist wichtig. Hm. Und da gibt es irgendwie so ein Format, wie das aussehen muss mit irgendwie Name und dann kannst du optional deine Pronouns angeben und dann irgendwie dein National Body. Irgendwie, wenn du Member bist.
Wenn du US bist, musst du die National Body angeben.
Genau, und wenn du US bist, musst du auch deine Company angeben, aber sonst ist irgendwie optional und
sehr schön.
Wenn du invited bist, dann musst du da dann aber invited schreiben, ist so, hä?
Ja, nice.
Aber ja, also.
Dann wissen alle gleich quasi.
Ja,
was
nee, also. Können sie ja.
Die Frage ist halt, ob die einen Bot haben, der das dann erstmal passt und dich sonst wieder kickt, wenn du es falsch gemacht hast. Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gut.
Vielleicht, ja.
Der Names-Checker. Und dann, bam, kompiliert nicht, raus mit dir.
Genau.
Normal versuchen.
Er guckt eine AI drüber und sagt ja oder nein. Ja.
Nee, da brauchst du keine AI, da brauchst du nur ein Stück C++-Code und dann geht's los.
Genau. Gut.
Cool.
Sind wir durch? Nee. Fast.
Nee.
Okay.
Fast.
Ich habe noch
Linux Presentation Day.
Genau, ich habe Linux Presentation Day.
Ingo, erzähl doch mal, was es ist.
Ja. Ihr wusstet mal wieder am Anfang der Sendung nicht, was es ist, obwohl es zweimal im Jahr stattfindet, der Linux Presentation Day. So auch wieder nächstes Wochenende am 13.11. und ein paar andere Veranstaltungen noch am 20. November.
Was ist denn der Linux Presentation Day überhaupt?
Da kannst du zu deiner lokalen Linux User Group gehen, also zu irgendeiner LUG oder zu irgendeiner Hochschule, Uni, an vielen, wo viele Linuxer zusammensitzen, gibt's Veranstaltungen, die dir dann helfen, Linux zu installieren zum Beispiel, dir Sachen erklären, gibt ein paar Vorträge, je nachdem an welcher Uni oder an welchem Hochschule oder welche LUG du gehst, werden da Leute sein, die dir bei verschiedenen Stellen helfen können und Vorträge halten. Und das ist eigentlich immer ein super Event, findet wie gesagt zweimal im Jahr statt. Gibt auch eine Webseite, Linux Presentation Day Org oder irgend sowas, ist hier in dem Artikel von Linux News, den ich verlinkt habe, mit drin. Und da könnt ihr gucken, wo es in Deutschland Veranstaltungen gibt oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo es welche gibt, wer was macht, wo man einfach vorbeikommen kann. Manche sind wirklich lokal vor Ort, andere sind jetzt wegen der Pandemie, Corona-Situation, die sich ja jetzt wieder verschärft, dann doch ins Virtuelle wieder abgedriftet, leider. Aber ein paar Sachen gibt es tatsächlich auch, wo man hingehen kann. Könnt ihr euch mal angucken auf der Webseite und vielleicht.
Bist du da an irgendeinem Tag oder hast du es einfach nur?
Nee, ich habe dieses Jahr leider da nichts vorbereitet oder nichts mit zu tun.
Ah, das ist ja cool, dass du nichts vorbereitet hast. Nice. Danke, Ingo, muss ich es nicht machen.
Ja, nee. genau. Aber vielleicht, weiß ich nicht, macht der Check oder sowas demnächst auch mal wieder mit.
Ich habe da jetzt nichts gehört, aber keine Ahnung.
Ja. Mal schauen.
Könnte man, also vielleicht sind die auch irgendwo anders. Ich weiß auch nicht, wo ist denn so eine Liste von allen Leuten, ob sie irgendwas machen? Ich habe das da jetzt spontan nicht gefunden. Irgendwie, vielleicht habe ich auch falsch geguckt.
Das Programm?
Da.
Auf dem Laufenden
LPT
bleiben.
Zum Programm.
Programm.
Liste der Events.
Genau, da kannst du gucken.
Okay,
was jetzt
Deutschland. Muss man tiefer scrollen?
Guckt euch das auf der Webseite an. Ja, GIMP wird irgendwas vorgestellt, zum Beispiel sehe ich hier gerade, Braunschweiler Linux Group. Also es ist halt doch einiges online.
3G-Nachweis erforderlich. Virtuell.
Ja,
viele haben virtuell. Jetzt schon auch Absagen geschrieben hier.
Ja, es ist leider so. Also ich habe auch auf der Stuttgarter Linux-Mailingliste, auf der ich immer noch bin, die haben auch gesagt, sie machen es alles virtuell. Ja, das
kannst
halt
du aber
so.
Auch hier raufschreiben wenigstens, dann ist wenigstens irgendwo.
Ja, aber es sind einige, die hier in irgendeinem Big Blue Button, also kannst du auf jeden Fall vorbeigehen. Und
oder vielleicht hängen die sich irgendwo mit ran oder so. Nicht so gesehen. Naja, okay. Ja, aber das ist schon, ach. Ja, aber zum Glück haben wir darüber jetzt geschafft, nicht zu reden bis zum Ende der Sendung. Dann lass sie jetzt kurz abschließen.
Ja. Dann sind wir fertig, so? Sind wir durch?
Ja.
Sind wir durch. Habt ihr noch was? Nö, reicht.
Reicht.
Genau. Reicht mal wieder. Sind wir auch 2 Stunden.
Spät geworden.
Haben wir voll gekriegt. Und dann hoffen wir mal, dass die nächste Sendung nicht wieder so lange braucht. Aber wir werden das wie immer rechtzeitig ankündigen auf den entsprechenden Kanälen.
Genau, rechtzeitig 2 Minuten, nachdem sie angefangen hat.
Ja, wird das automatisch oder auch nicht automatisch stattfinden. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Jo.
Dim, 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 dim.
Ich finde auch, dass ihr Spaß haben solltet.
Oh, passt. Mann. Spielt aber auch nicht mit heute.
Der
nee, du brauchst jemand anders, der mitspielt.
Ja.
Ja, Markus ist leider nicht hier. Das
ja,
echt
der traurig. Würde dich unterstützen.
Ja.
Wir lassen dich eigentlich immer sehr gerne hängen.
Ja, ich merk's, ich merk's, ich merk's.
Wir nutzen jede Möglichkeit, dich hängen zu lassen.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und
benutzt nicht so viel Git.
Doch. Mehr geht. Warte, hier, ich hab ein Meme für dich vorbereitet. Ich paste das hier noch mit rein.
Ja,
so,
das ist natürlich schon drin.
Ach so, das ist natürlich schon
drin. Das ist natürlich am richtigen Ort schon drin.
Ach so, perfekt.
Natürlich.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.